Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und wir preisen dich. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Ein herzliches Grüß Gott euch allen, den Jungen, den Burschen, den Mädchen. Ein Grüß Gott den lieben Mitbrüdern im priesterlichen Amt, die den wichtigsten Dienst versehen, den wir Priester überhaupt tun können, neben der Feier der Heiligen Messe. Das ist das Angebot des Bußsakramentes. Ich bin gerne hergekommen, 600 Kilometer aus dem schönen Wienerwald, aus dem Stift Heiligenkreuz. Ich durfte vor 30 Jahren hier in Marienfried, da war ich 18, ich durfte hier meine ersten Exerzitien halten. Genau einen Monat, bevor ich dann im Kloster eingekleidet worden bin. Und seit 30 Jahren bin ich jetzt schon, also ja, so schwarz-weiß. Zebra, Pinguin, Panda-Bär, könnt ihr euch aussuchen. Ja. Ich bin ein Zisterzienser aus dem Stift Heiligenkreuz und ich habe absichtlich mit diesem Gebet, wir haben den Heiland ja in unserer Mitte, ich habe mit diesem dreifachen Gebet begonnen, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Heute ist Freitag. Freitag bei diesem Prayer Festival mit einem ganz besonderen Angebot für euch. Heute am Abend wird es einen Abend der Barmherzigkeit geben. Heute am Abend dürft ihr, wenn ihr euch einlasst, erfahren, wie gut und wie liebevoll und wie zärtlich und barmherzig unser Gott zu uns ist. Unser Gott, der uns die Sünden vergibt. Unser Gott, der barmherzig ist, der ein warmes Herz hat aus Liebe zu uns. Ich komme aus dem Kloster Heiligenkreuz im Wienerwald und wenn ich das auch kurz schildern darf, mein Kloster ist tatsächlich im Augenblick vom lieben Gott ein bisschen gestraft, weil er uns so sehr segnet. In Österreich sagen wir viel Ehr, viel G'scher. Weiß nicht, ob Sie das versteht. Also viel Ehre bedeutet auch viel G'scher. G'scher ist Arbeit, Mühe, Anstrengung. Auf Österreichisch viel Ehr, viel G'scher. Wir haben in den letzten Jahren sehr, sehr viele Berufungen bekommen. Mein Kloster gibt es seit 1133 ohne Unterbrechung. 1683 haben uns die Türken angezündet, 1938 bis, naja, wirklich, ja. Die anderen Türken, es war damals eine Expansion, war ein Krieg damals, die sind bis Wien gezogen. Und dann eben 1938 bis 45 waren die Nazis. Alle sind wieder weg, Heiligenkreuz ist noch immer ohne Unterbrechung, aber nicht nur eben jetzt als historisch mittelalterliches Gebäude, die schönste Klosteranlage wahrscheinlich weit und breit, alles aus dem Mittelalter erhalten, sondern wir sind voll mit jungen Mönchen. Ich mit meinen 49 bin bereits ein Oldie, ja. Also die meisten von uns sind viel jünger. Altersschnitt, glaube ich, bei 47 Jahren. Und wir haben mit 80 Mönchen jetzt den höchsten Stand seit dem 14. Jahrhundert. Ja. Also die Leute, wenn die fragen, wie viele Mönche gibt es hier noch, ja, also so dieses noch, als wären wir Dinosaurier, die zufällig noch nicht ausgestorben wären, wie man das ja oft von der Kirche glaubt. Nicht? Also die Kirche ist jung und mein Kloster ist voll bis auf das letzte Zimmer. Das Besonderste an unserem Kloster ist der Name und der Grund dieses Namens. Wir heißen Heiligenkreuz, Heiligenkreuz. Als uns der heilige Leopold 1133 gestiftet hat, da hat er uns ein Stück des Kreuzesholzes Christi geschenkt. Und sein Enkel, der Leopold der V., der übrigens den Richard Löwenherz gekidnappt hat, der auch bei uns begraben liegt, dieser Leopold der V. hat uns dann ein noch größeres Stück des Kreuzes Christi geschenkt. Das größte Stück des Kreuzesholzes, das es nördlich der Alpen gibt. Daher der Name Heiligenkreuz. Dieses Kreuz ist in einer eigenen Kirche, der Kreuzkirche, hinter Panzerglas in einem goldenen Schrein ausgestellt. Man kann dieses Holz also sehen, man kann zu besonderen Anlässen es auch küssen und man kann, das machen wir oft bei der Jugendvigil, dieses Holz berühren oder durch dieses Kreuzesholz berührt werden. Wir machen das so, dass wir den jungen Leuten dann die Kreuzreliquie auf die Stirne legen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Ihr kennt diese Formel, ihr habt geantwortet, aber man muss ehrlich sagen, ganz logisch ist das nicht. Ein Theologe, ein liberaler Theologe, Da gibt's einige zur Zeit davon. Ein liberaler Theologe hat gesagt, Jesus hätte auch durch einen Eselstritt sterben können. Oder hätte auch an Altersschwäche im Bett sterben können. Viele verstehen heute das Kreuz nicht mehr. Warum musste Jesus so elendig sterben? Und ehrlich gesagt, habt ihr schon mal darüber nachgedacht, was das denn bedeutet, was wir davon haben, dass es Jesus damals vor 2000 Jahren so schlecht gegangen ist? Das hat auch ein Theologe sehr salopp formuliert. Mit Blick auf das Kreuz hat er gesagt, aha, und was hab ich davon, Jesus, dass es dir so schlecht gegangen ist? Dass du die grausamste Strafe der Antike eben jetzt erduldet hast? Ich möchte über das Kreuz und über den Sinn des Kreuzes sprechen. Denn es ist ganz wichtig und Papst Benedikt XVI. Lädt uns ja dazu ein, dass wir wieder verstehen, woran wir glauben. Denn der christliche Glaube ist nicht so eine einfache Religion, wie andere sie haben. Da draußen ist irgendein großer, übermächtiger Gott, der diktiert irgendeinem Propheten dann ein Buch und dieses Buch, da musst du 5 Sachen draus halten. Dann bist du schon ein frommer, guter Moslem. Ja? Das ist eine Religion, die wir respektieren und so weiter, aber scheint auf den ersten Blick auch einfacher zu sein. Und wir haben es so kompliziert. Da gibt es einen Gott, der alles schafft. Dann derselbe Gott ist der, der in seinem Sohn Mensch wird. Und den Heiligen Geist sendet, Dreifaltigkeit. Mein Gott, ist das kompliziert. Wir bekreuzigen uns immer im Namen des dreifaltigen Gottes. Und dann ist dieser Mensch gewordene Sohn Gottes, der auf Erden wandelt, der gibt nicht nur kluge Sachen von sich und gibt uns nicht nur eine frohe Botschaft, ein Evangelium, sondern er stirbt auch am Kreuz. Er stirbt am Kreuz. Gottes Sohn stirbt am Kreuz. Mohammed, der ja sehr viel aus dem Christentum übernommen hat, also bei dem gibt's auch, im Koran kommt ja auch Jesus vor, es gibt sogar eine Verkündigung an Maria. Maria ist dort sogar unbefleckt von der Erbsünde bewahrt und so weiter. Hat er ziemlich viel aus der Bibel übernommen, nicht? Aber den Kreuzestod des Isa, des Jesus, das konnte Mohammed nicht übernehmen. Ein Prophet, für ihn ist Jesus natürlich nur ein Prophet, der jetzt eben am Kreuz stirbt, das kann nicht sein. Gott ist mächtig, Gott ist stark, Gott ist gewaltig. Man muss sich vor ihm niederwerfen eben jetzt, mit der Stirn auf dem Boden. Und ein Gott, der am Kreuz stirbt, oder ein Prophet, der am Kreuz stirbt, das kann nicht sein. Was ist das also, dass wir das Kreuz zu unserem wichtigsten Symbol gemacht haben? Ich muss damit beginnen, dass wir auch ganz ernst nehmen müssen, dass das Christentum aus dem Judentum hervorgeht. Die Offenbarung Gottes beginnt nicht erst mit Jesus Christus, sondern sie hat einen Vorlauf. Wenn ihr euch die Bibel zur Hand nehmt, da gibt es 2 Teile. Der erste Teil ist sogar der dickere. Altes Testament und Neues Testament. Neuen Testament, 4 Evangelien, dort geht's über Jesus. Dann die Paulusbriefe. Im Alten Testament, da sind sehr viele Schriften zusammengebunden, die über 10 Jahrhunderte entstanden sind. Gott beginnt sich zu offenbaren und Gott offenbart sich einem Volk, das Volk Israel ist. Das ist das jüdische Volk. Und Jesus selbst eben wird als Tochter einer Jüdin geboren. So schreibt es Paulus im Galaterbrief. Er ist geboren unter dem Gesetz unterstellt, aus einer Frau geboren, die Jüdin war. Das ist Paulus ganz wichtig eben jetzt, weil er dann zur Erkenntnis kommt, dass Jesus über das Judentum hinausführt. Dass hier etwas Tieferes vorliegt, etwas Größeres, als was Gott geschenkt hat. Dass hier Vollendung eben dessen vorliegt, was im Alten Testament gegeben ist. Dieses Volk Israel hat ein Privileg. Dieses Privileg ist, dass Gott sich ihm nähert. Alle Menschen suchen ja irgendwie Gott. Wir haben in uns dieses Vakuum, das uns sagt, das kann's ja nicht sein. Da muss doch was dahinter sein. Wenn unsere Vernunft nachdenkt, wenn wir bloß unser Denken verwenden, müssen wir ja zum Beispiel zur Erkenntnis kommen, es muss hinter allem eine letzte Ursache geben. Ah, na, wir brauchen nicht an Gott glauben, da hat's ja den Urknall gegeben, den Big Bang. Okay, ist das eine Antwort? Entschuldigung, die Frage ist doch eigentlich, wer hat geknallt? Ein Urknall aus nichts, ja, erklärt gar nichts. Von nichts kommt nichts, ja, sagen die Wiener. Auf Lateinisch heißt das Kausalitätsprinzip ex nihilo nihilo fit. Ja? Also von nichts kommt nichts. Also das Denken sagt einem ja schon, da muss es ein Letztes geben. Und wir sind eben so veranlagt durch unseren Geist, dass wir nach dem Letzten fragen. Also alle Religionen haben deshalb, oder alle Menschen in allen Kulturen, nicht, haben irgendwo die Vorstellung von göttlichem, Göttern und so weiter entwickelt. Und da gibt es dieses eine Volk, auf das Gott zugeht, dem er sich offenbart, als der eine, einzige Gott. Höre Israel, Jahwe, unser Gott, ist ein einziger Gott. So betet der Jude, so betet der Israelit jeden Tag. Dieses Volk bekommt von Gott ein Angebot, und dieses Angebot ist, dass Gott sich ihm offenbart, dass er ihm seinen Willen kundtut im Gesetz und dass er mit diesem Volk einen Bund eingeht. Bund heißt auf Lateinisch Testamentum. Deshalb unterscheiden wir zwischen Altem Testament und Neuem Testament. Wenn Sie alte Bibelausgaben hernehmt, da ist das wirklich oft noch so. Das heißt alter Bund, neuer Bund. Also das heißt nicht, dass der liebe Gott sein Testament gemacht hat, ja, und dann abgetankt ist, ja, also mit diesen Schriften, ja, sondern es geht um seinen Bund. Er geht einen Bund mit diesem Volk ein. Dieser Bund, das sieht Israel ganz stark, dieser Bund ist eine Auszeichnung. Wo ist eine Nation, der Gott so nahe ist, wie unser Gott uns nahe ist, heißt es im Alten Testament. Da resultiert ein Selbstbewusstsein daraus. Ja, uns hat Gott sich geoffenbart. Die anderen, die Goi, die Heiden, die glauben noch an die Götzen. Ja, die laufen noch dem Baal und der Astarte nach. Aber wir wissen, wie Gott ist. Uns hat er sich geoffenbart. Das ist letztlich auch der Grund, warum Christus sterben wird. Johannes 8, nämlich als einer, der sich als Gott ausgibt, als Gotteslästerer. Uns hat er sich geoffenbart, Gott. Ja, wir wissen, wie er ist. Gott geht also in die Nähe mit seinem Volk. Er geht mit seinem Volk einen Bund ein. Und jetzt geschieht plötzlich etwas im Bewusstsein Israels, das für uns ganz wichtig ist. Denn Nähe ist immer die Voraussetzung für Verletzlichkeit. Gott geht mit seinem Volk einen Bund ein, bedeutet auch, Gott macht sich verletzlich. Er bindet sich an dieses Volk. Wenn ihr das Alte Testament durchlest, das ist dauernd seine Wellenbewegung, übrigens wahnsinnig spannend zu lesen, das Alte Testament. Ja. So spannend, dass der heilige Benedikt, unser Ordensvater, also gesagt hat, manche Schriften der Bibel sind nichts für Mönche am Abend zum Lesen. Ja. Die sind so actionreich und manche auch ein bisschen so moralisch unanständig. Also die Stammväter haben ja einiges aufgeführt da und so weiter. Ja. Und so ein kleiner Mord und ein bisschen einen Zeltpflock durch die Stirne treiben und so. Also wenn Sie diese Geschichten kennen, oder ich erinnere mich noch, wie ich junger Kaplan war, nicht? Und ich habe keine pädagogische Ausbildung gehabt. Und ich bin dann in den Kindergarten gegangen, einmal in der Woche. Und ich wollte die Kinder gleich für mich gewinnen, indem ich so spannende Geschichten aus der Bibel nachspiele mit denen. Und da hatte ich dann gleich meine erste Sache, ist gleich ein bisschen schief gegangen. Ich habe nämlich die David- und Goliath-Geschichte im Kindergarten mit den Kindern gespielt. Ja, das war alles sehr schön. Ich habe den Goliath natürlich gespielt. Die Kinder sind da so gesessen im Turnsaal nicht und so weiter. Und dann habe ich einen kleinen Buben genommen, der durfte den David spielen und der vertraut auf Gott. Ja, und der durfte dann die Schleuder schleudern, nicht? Und hat also da einen fiktiven Stein geschleudert, der mich genau an der Stirn getroffen hat. Ich bin dramatisch geschwankt, ja, und so weiter und dann zu Boden gestürzt. Das wäre okay gewesen, aber ich kenne die Bibel halt gut und ich wusste, dass die Geschichte noch weitergeht. Und dann wollte ich das zu Ende spielen, nämlich, dass der David dann auch noch das Schwert des Goliath nimmt und ihm den Kopf abschlägt. Ja. Also durfte mir der Bub dann auch noch den Kopf abschlagen. Ja. Und am Nachmittag dann haben schon die Eltern angerufen, was denn der Pfarrer im Kindergarten macht, weil den ganzen Tag spielen die Kinder nur Kopf abschlagen. Also auf jeden Fall sehr actionreich, das Alte Testament eben jetzt. Ne? Und das ist immer diese Geschichte eben jetzt, wie der Mensch sich von Gott wieder entfernt, wie er den Göttern nachläuft, wie er das Gesetz nicht hält. Ja. Und auch diese Erkenntnis eben jetzt, also wir haben einen Bund, nicht? Und wir brechen diesen Bund. Und wenn wir diesen Bund brechen, verletzen wir Gott. Ja. Wir verletzen diese Beziehung zu Gott. Und es gibt ein Wort in der Bibel für das Brechen dieses Bundes und das ist das Wort tot. Aber vielleicht muss ich das auch noch ein bisschen anders erklären, so dass ihr das versteht. Nähe macht immer verletzlich. Gott macht sich verletzlich, indem er einen Bund mit uns eingeht. Er wird uns das dann zeigen, indem er am Kreuz hängt und sich im Letzten verletzlich macht, indem er sogar seine Seite wird aufstoßen lassen. Wenn ihr zum Beispiel auf der Straße geht, das habe ich schon 100-mal gebracht, das Beispiel, gehst auf der Straße, da kommt dir jemand wildfremder entgegen, den du nicht kennst. Und der sagt zu dir, du Trottel. Versteht ihr das Wort hier? Ja, okay, gut. Ist doch sehr international. Ja, also, und der sagt zu dir, du Trottel, ein Wildfremder auf der Straße. Da wirst du dir denken, pff, selber Trottel, ja, und wirst weiterfahren, wirst weitergehen. Ja. Also das wird dich nicht wirklich verletzen. Ja. Aber wenn das deine beste Freundin ist, wenn das dein bester Freund ist, oder wenn das jemand aus der Familie ist, wenn das vielleicht sogar dein eigener Ehemann ist, das wird wehtun. Versteht ihr? Also Nähe macht verletzlich. Und Gott hat sich uns gegenüber verletzlich gemacht. Im Alten Testament lesen wir auch sehr deutlich, nicht? Also wenn Israel den Bund gebrochen hatte, dann war immer die Folge davon, dass es Israel nicht gut geht. Dann kommen immer irgendwelche Katastrophen, Völker fallen über Israel her. Es erleidet eine Art Strafe. Deshalb auch diese Idee eben jetzt, wenn wir den Bund mit Gott brechen, dann geraten wir in eine Situation des Todes, in eine tödliche Situation, in eine tödlich gefährliche Situation. Also die Sünde, der Bundesbruch, ist eben jetzt, hat zur Folge den Tod. Wie kommt man aus dem Tod wieder zum Leben? Das war deshalb die große Frage. Also wenn wir zum Beispiel in der Bibel lesen, im Römerbrief, wo Paulus schreibt, die Frucht der Sünde ist der Tod. Also dann meint er nicht den biologischen Tod, ja, sondern diesen Tod in der Beziehung zu Gott. Wir haben das ja auch in unserer Sprache, nicht? Also wenn du mit deiner besten Freundin ganz heftig gestritten hast, ja, und dann du willst nie wieder was mit ihr zu tun haben, sagst du, du bist für mich gestorben. Ja? Also du bist für mich gestorben. Also das Ende einer Beziehung, der Bruch einer Beziehung, der Bruch eines Bundes, eines Bündnisses ist für Israel jetzt eben der Tod. Ganz, ganz schlimm wird das Ganze im Jahre 586 vor Christus. 586 vor Christus ist ganz einschneidend eben jetzt. Da wird Israel nicht das tun, was Jeremia wollte, nämlich sich mit den Babyloniern gutstellen, sondern es wird es mit Ägypten halten und der babylonische König Nebukadnezar wird sich das nicht gefallen lassen. Nebukadnezar wird Jerusalem erobern, 586. Der Tempel, der salomonische Tempel, der aus Zedernholz gebaut wird, wird ein Fraß der Flammen. Israel wird deportiert. On the rivers of Babylon, ja, singt Bonnie M., glaube ich, nicht an den Flüssen von Babylon, also zwischen Euphrat und Tigris, wird die Oberschicht hindeportiert und da sitzen sie dann und weinen und denken zurück eben jetzt an Jerusalem, an die Stadt eben, wo der Tempel gestanden ist. Dieses Exil, das babylonische Exil Israels, wird nicht lange dauern, dann kommen die Perser und besiegen die Babylonier und ein König namens Kyros wird die Israeliten wieder zurückschicken nach Jerusalem. Man erbaut den zweiten Tempel in Jerusalem, Nachfolgetempel des salomonischen Tempels. Und jetzt hat man folgende Idee, um eben jetzt einen Bundesbruch mit Gott wieder herzustellen. Man entwickelt ein System der Sühne. Sühne. Kennen Sie den Unterschied zwischen Buße und Sühne? Buße ist, wenn ich meine eigenen Sünden abarbeite. Also wenn ich meine eigenen Sünden abarbeite, wenn ich was Böses getan habe, dann muss ich für meine Sünden Buße tun. Sühne ist Sünden anderer abarbeiten. Sühne ist immer für andere. Und da entwickelt sich im Tempel von Jerusalem, den man wieder aufbaut, ein gigantisches System, wo man sich das so vorstellt, dass man die Sünde wieder loswerden kann durch stellvertretende Opfer. Opfer von Lebendigen. Man muss dazu noch etwas wissen. Für den Israeliten sitzt das Leben, ja, wo? Im Blut. Der Sitz des Lebens ist das Blut. Wir haben das bis in unsere Rituale hinein, Blutsbrüderschaft, aber Blut ist Sitz des Lebens. Warum? Weil Gott das Leben gegeben hat. Gott haucht in Genesis 2 dem Menschen das Leben ein und der Sitz dieses Lebens ist im Blut. Wenn man Blut vergießt, vergießt man damit etwas, das Gott geschenkt hat, etwas Unverfügliches. Es gibt ja diese Religion, inzwischen sind sie, glaube ich, als Religionsgemeinschaft anerkannt, der Zeugen Jehovas, die sogenannte Watchtower Society, von einem Charles Taze Russell gegründet in Amerika. Also eine biblizistische Gruppe, die manches in der Bibel ganz, ganz wörtlich nehmen. Ja. Und die haben sogar so diese Mystik des Blutes übernommen, sodass es für die Zeugen Jehovas dann Probleme gibt bei Bluttransfusionen. Weil Blut eben so etwas Heiliges ist. Tatsächlich gibt es Stellen in der Bibel, Blut darf man nicht anrufen, Blut ist unverfüglich, Blut verunreinigt. Also das Berühren von fremdem Blut oder sogar von eigenem verunreinigt. Jede Frau musste nach der Monatsblutung ein eigenes Reinigungsritual jetzt eben durchmachen. Und als Jesus in Johannes 6 sagt, in dieser eucharistischen Rede, die uns jetzt an den Sonntagen dieses Sommers jeden Sonntag stückweise jetzt eben vorgesetzt wird, das werden wir dann am nächsten Sonntag, glaube ich, schon hören, wo Jesus sagt, mein Fleisch ist wahrhaft eine Speise und mein Blut ist wahrhaft ein Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Da heißt dann Skandal, ja? Er ist von Sinnen. Ja? Also sie nahmen Ärgernis an ihm. Nicht? Und Jesus muss dann fragen, wollt auch ihr gehen? Und tatsächlich wurden ja die Christen, so berichtet uns Tertullian eben jetzt, in den ersten Jahrhunderten von den Römern als Kannibalen denunziert eben. Ein Hinweis darauf, dass die Eucharistie wirklich in dem Sinn verstanden haben, eben Fleisch essen, Blut trinken, eben jetzt wirklich mit Jesus zu kommunizieren. Also für einen Juden, nicht einem Juden zu sagen, wie Jesus das tut dort, nicht, du musst mein Blut trinken, damit du in mir bleibst, ist ein Skandal für ihn. Das konnte er nicht akzeptieren. Aber hier geht es ja Jesus schon um das Blut, das er dann am Kreuz jetzt eben vergießen wird. Man hat jetzt folgende Idee, weil es in allen Religionen eben rundherum diese Opfer gibt. Man hat folgende Idee. Also ich habe jetzt eine Sünde begangen. Ich habe eines von den Gesetzen Gottes übertreten. Jetzt bin ich im Tod. Ja, also das Beziehung zu Gott, wenn die aufrecht ist, bin ich im Leben. Ja, wenn ich diese Beziehung gebrochen habe, dann bin ich im Tod. Wie komme ich jetzt aus dem Tod wieder zum Leben? Und da gibt es die Idee eben, die ist eben da im Judentum und die ist die Voraussetzung, dass wir das Kreuz verstehen, dass wir verstehen, warum Johannes der Täufer Jesus mit den Worten begrüßt, seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegträgt und so weiter. Die ist die Voraussetzung, dass wir alles verstehen. Gibt es diese Idee, ich bringe meine Sünde durch ein stellvertretendes Opfer weg. Ja? Und dieses Opfer war im Alten Testament ein Tier. Der Tempel von Jerusalem, also diese gigantische Tempelfläche in der Mitte mit dem Allerheiligsten, mit einem riesigen Brandopferaltar davor, ein riesiger Griller, der dort gestanden ist, wo man dann das Fleisch der Tiere verbrannt hat, das war ein riesiges Schlachthaus dort. Und bei einem Sündopfer, einem Sühnopfer, ist das so vor sich gegangen, ich habe eine Sünde begangen, dann musste ich zum Tempel gehen, ich habe meine Hand auf das Tier aufgelegt. Das Tier musste ein unschuldiges, reines Tier sein. Also ein Tier, das keine Waffen hatte. Also man konnte keinen Hund oder so jetzt eben opfern. Es musste ein Tier sein, das sich nicht wehren konnte. Lamm, Ziegenbock, Taube, Kalb, das waren so die beliebtesten Opfertiere. Das sind alles Tiere, die keine Waffen haben. Ja? Die wirklich in sich jetzt eben lieb sind. Einfach nur lieb. Ja? Ein Lämmchen ist was sowas Liebes. Ja? Das kann nichts machen. Ja? Also auf jeden Fall, man legte dem Tier die Hand aus und jetzt wird es grauslich. Ja? Ich hoffe, dass ihr das schon, dass ihr das verkraftet. Ja? Ja? Also dann wurde dem Tier die Hand aufgelegt. Der Sünder hat seine Sünde drauf gebeichtet. Also er hat seine Sünde durch Handauflegen auf dieses Tier appliziert. Dann wurde es dem Priester, dem Leviten übergeben. Der Priester nahm das Schlachtmesser, hat ihm die Halsschlagader durchgeschnitten. Das Blut wurde ausgeflossen und auf den Altar gesprengt, beziehungsweise auf den Vorhang des Allerheiligsten. Das Allerheiligste war ein sehr hoher Raum. Das werde ich gleich noch schildern eben jetzt. Und dieser Vorhang muss furchtbar ausgeschaut haben. Ja? Also das muss, boah, das muss wie Mel Gibsons Blutorgie ausgeschaut haben. Ja? Mel Gibson hatte das in seinem Film The Passion of the Christ irgendwie alles reingeholt. Auch diese ganze jüdische Symbolik, ohne die wir den Kreuzestod Christi nicht verstehen können. Und dann wurde dieses Opfertier, dieses getötete Lamm, oder jetzt eben Ziegenbock oder Taube, das wurde vollständig verbrannt. Also die Sünde weg. Ich übergebe meinen Tod an dieses Tier und eben indem dieses Tier in den Tod gegeben wird, wird der Tod getötet. Tatsächlich, das wissen meine Mitbrüder, die Brevier beten, singen wir am Karfreitag immer von Christus aus dem Buch Hosea, jetzt eben diesen schönen Vers, wo Christus sagt, O Tod, ich werde dein Tod sein. Ja? Weil Jesus ja das Lamm Gottes ist, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Da bin ich schon bei einem Wort, das findet sich in der Bibel, wo eben Paulus jetzt eben schreibt im 1. Korintherbrief im 5. Kapitel, da geht es um einen Fall der Blutschande. Korinth ist eine Hafenstadt, also Klein St. Pauli ist dort. Die Korinther bilden sich wahnsinnig viel ein, dass sie so tolle Christen sind. Und haben doch in ihrer Gemeinde einen Fall von Blutschande. Da lebt ein junger Mann mit der Frau seines Vaters zusammen. Ja? Und Paulus schreibt, schafft den alten Sauerteig weg aus eurer Mitte. Und er fügt dann einen Ruf aus der Liturgie der Kirche hinzu, der uralt ist. Paulus schreibt den 1. Korintherbrief um 54 und er fügt dann eben diesen Vers hinzu, denn als unser Osterlamm ist Christus geschlachtet worden. Als unser Osterlamm ist Christus geschlachtet worden. Einen Ruf, den er selber nicht formuliert hat. Er hat das oft, dass in seinen Briefen, Paulusbriefe sind ja viel älter als die Evangelien, die sind in den 50er Jahren geschrieben worden, also 20 Jahre nach Tod und Auferstehung Christi, nicht? Also er hat das oft, dass er einfach Lieder aus der alten Kirche zitiert. Ja? Oder im 1. Korintherbrief im 11. Kapitel das letzte Abendmahl schildert, mit denselben Worten, fast wie wir es bei Lukas jetzt eben haben, nicht? Also wo man schon merkt, das ist bereits ein Text, den die Priester dort immer gesprochen haben. Also ein Text, der bereits eben jetzt formuliert war. Und auf jeden Fall ist da eben Folgendes, diese Symbolik des Lammes, die auf Christus übertragen wird. Und da müssen wir noch viel wissen, was heute nicht gewusst wird, nämlich Christus stirbt ja nicht irgendwann, ja, und er stirbt nicht irgendwo, sondern er stirbt in Jerusalem. In Jerusalem, wo der Tempel steht. Übrigens, dieser Tempel, den Jesus erlebt, der wurde durch Herodes den Großen noch einmal gigantischer ausgebaut als er je zuvor. Das war nach dem Forum Romanum, so schreiben die Exegeten, also war das größte zusammenhängende Bauwerk der Antike. Also die Juden, das war nicht irgendwas, auch für die Römer nicht, sondern das war denen sehr bewusst, nicht, dass dort irgendwas ganz Großartiges in Jerusalem ist. Dieser Tempel eben, also er stirbt in Jerusalem und er stirbt zu einem bestimmten Fest in Jerusalem. Zu einem Fest, wo es um Lämmer und um Blut geht. Das ist das Pascha-Fest. Das Wort Pascha ist nicht in unsere deutsche Sprache eingegangen. Es ist auch nicht in die englische Sprache eingegangen. Aber in alle anderen Sprachen schon. Im Italienischen feierst du Pasqua. Auf Französisch feierst du Pack, auf Russisch feierst du Pasen. Ja? Pascha, das ist bei uns Ostern. Deshalb sagen wir auch entweder Pascha, Lamm oder Osterlamm. Ja? Ich weiß noch, wie ich Ministrant war und da musste ich dann die Lesung oder ich glaube am Karfreitag Passion lesen. Nicht, dann habe ich feierlich vom Pascha-Lamm gelesen, ja, und das Pascha. Ja? Also bitte, wenn Sie es richtig aussprecht, so wie es dem Hebräischen und dann der griechischen Fassung überspricht, Pascha. Können Sie das mal alle nachsagen? Genau, also nicht Pascha, ja. So, also bitte, es gibt manche Regionen in Deutschland, da sagt man auch nicht China, sondern China, ja, und so weiter. Aber in dem Fall heißt es immer, ja, also muss es auch nördlich des Weißwurst-Äquators, muss es eben immer Pascha heißen, wenn man sich jetzt eben an das Hebräische jetzt eben hält. Bei diesem Pascha-Fest, das im Frühling stattgefunden hat, ist es um ein Lamm gegangen. Jesus zieht bewusst nach Jerusalem. Wir haben das etliche Mal im Evangelium, wo er sagt, ich muss nach Jerusalem gehen. Was hat man in Jerusalem getan? In Jerusalem, da ist man immer hingegangen mit einem Tier. Nach Jerusalem ist man immer hingegangen, um die Sünden loszuwerden, indem man ein Opfer dargebracht hat. Das war immer das Thema einer Wallfahrt für Jerusalem. Also die Juden hatten immer diese Intention, ich gehe nach Jerusalem, da werde ich was los. Und die Rabbinen schreiben sogar im 2. Jahrhundert, wo der Tempel schon untergegangen ist, in Jerusalem gibt es keine Sünde. Warum? Weil im Tempel in der Früh und am Abend, daraus ist dann bei uns in der katholischen Liturgie die Laudes, das Morgengebet, und die Vesper, das Abendgebet geworden. Und beim Abendgebet bei der Vesper, bei einer feierlichen Vesper, verwenden wir in der Kirche deshalb sogar Weihrauch, weil das noch an das Opfer erinnert. Ja? Da wurde in der Früh und am Abend wurde geopfert, um die Sünden jetzt eben loszuwerden. Und dann gab es eben dieses Frühlingsfest, das Pascha-Fest, das Osterfest. Man feierte im Frühjahr den Auszug aus Ägypten. Was hat das mit dem Blut und dem Lamm zu tun? Da ging es nicht eigentlich um das Loswerden von Sünde, sondern um Bewahrung vor Strafe. Israel sitzt in Ägypten, der Pharao lässt sie nicht ziehen. Eine Plage nach dem anderen kommt über Ägypten und schließlich die 10. Plage. Gott schickt einen Todesengel und jedes Erstgeborene an Mensch und an Vieh stirbt. Wir hören das immer in der Osternacht. Und daraufhin lässt der Pharao dann endlich Israel aus der Gefangenschaft ziehen. Und Israel hat den Auftrag, damit der Todesengel an ihren Wohnungen vorübergeht, müssen sie sich zusammenfinden in Mahlgemeinschaften, und zwar immer so viel, dass sie gerade ein Lamm essen können. Und die Vorschriften sind uns überliefert. Diesem Lamm durften keine Knochen zerbrochen werden. Also es durfte nicht in kleinste Teile jetzt eben tranchiert werden. Das ist sehr wichtig, weil es dann auch vor Jesus am Kreuz heißt, wie man ihm die Seite aufsticht, man wird ihm kein Gebein zerbrechen. Ja? Also er ist das Paschalamm, das Osterlamm schlechthin. Super, jetzt habe ich da was zum Trinken bekommen. Wunderbar, ich rede aber trotzdem weiter. Ihr wisst das schon alles, oder? Ja? Es ist einfach wichtig, dass wir... Papst Benedikt will, dass wir verstehen, woran wir glauben. Er will, dass wir wissen, was wir feiern. Wenn ich heute zum Beispiel das mitbekomme, in vielen Osterpredigten, ja, wo die Leute sagen, ja, Christus ist von den Toten auferstanden, damit wir wissen, dass der Tod nicht das Letzte ist. Wir wissen, nach dem Tod geht's weiter. Entschuldigung, zur Zeit Jesu hat jeder geglaubt, dass nach dem Tod weitergeht. Ja? Dass man glaubt, dass nach dem Tod alles aus ist, das ist eine Erfindung der atheistischen Aufklärung. Das haben wir erst seit 200 Jahren. Natürlich ist die Botschaft von Ostern für heute, für unsere materialistischen und ungläubigen Menschen, nach dem Tod gibt es ein ewiges Leben. Aber das ist nicht alles. Die entscheidende Botschaft von Ostern ist, nach dem Tod gibt es ein versöhntes Leben mit Gott. Nach dem Tod gibt es ein Leben, wo du eben jetzt in eine lebendige Beziehung mit Gott kommst, weil der Tod der Sünde eben jetzt weggeschafft ist. Deshalb hat die Kirche im Mittelalter schon vorgeschrieben, nicht mindestens einmal im Jahr, nämlich zu Ostern zur Beichte zu gehen, was viel zu wenig wäre. Darüber rede ich dann noch. Ja? Auf jeden Fall eben Paschafest, das Osterfest, das Frühlingsfest. Man schlachtet eben jetzt die Lämmer in einer Mahlgemeinschaft. Jesus hat vermutlich beim letzten Abendmahl kein Pascha-Lamm gegessen. Ja? Also wenn man dem Johannesevangelium folgt, dann kann das nicht sein, dass er das letzte Abendmahl als ein Pascha-Mahl gehalten hat. Denn nach dem Johannesevangelium stirbt Jesus genau zu der Zeit, wo die Pascha-Lämmer erst geschlachtet werden. Da wurden 10.000 Lämmer raufgebracht zum Tempel. 40.000 Menschen waren damals ungefähr in Jerusalem, schreibt Joachim Jeremias. Man hat sich in Mahlgemeinschaften von maximal 15, 16 Leuten versammelt. Jesus ist mit seinen Jüngern, das sind 13 eben, die da zusammen sind, ja, beim letzten Abendmahl. Es war ein Mahl im Zusammenhang des Paschafestes. Das ungesäuerte Brot war schon weg, das war schon weg. Deshalb hat Jesus beim letzten Abendmahl auch dieses flache weiße Brot verwendet, Mazot, dem unsere Hostien entsprechen. Das ist alles keine Sache, nicht? Also wenn heute manche auf die Idee kommen, nicht, also man nimmt knuspriges Brot zur Heiligen Messe, das ist ein Unsinn. Da muss man den Priestern sagen, entschuldigen, ihr kennt euch nicht aus, ja? Jesus hat wirklich flaches Mazot, ungesäuertes Brot hat er verwendet, ja? Das hat wirklich fast so ausgeschaut, vielleicht ein bisschen dicker, ja? Vielleicht, also bei uns ist halt 1,5 oder 2 Millimeter sind die Hostien, und da sind es halt 3 Millimeter gewesen. War ein bisschen knusprig auch, nicht? Auch das Brech Brechen dieses Brotes ist nicht gemeint einfach, wir teilen jetzt geschwisterlich miteinander, wir sind so solidarisch. Ja? Das ist ein Nebeneffekt, sondern das Brechen des Brotes, das weist hin auf den gewaltsamen Tod Christi. Also bei uns im Heiligenkreuz, in der Abteikirche ist das sehr eindrucksvoll, weil da stehen die Mikrofone, also so direkt, also dort neben den Kelchen. Und wenn der Priester die Hostie bricht, ja, dann hörst du das in der ganzen Kirche. Ja. Also dieses Knirschen eben jetzt, also dieser Hostien, das Zerbrechen, ein Hinweis letztlich auf den gewaltsamen Tod. Seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Aber wir müssen noch etwas wissen, um jetzt eben das Kreuz Christi zu verstehen. Christus kommt in die Welt, um die Sünde auf sich zu nehmen. Und der Täufer Johannes begrüßt ihn gleich am Jordan. Johannes 1,26 und 1,29, ganz am Anfang, gleich im ersten Kapitel. Er begrüßt Jesus, als Jesus zum Jordan kommt, mit dem Wort, das ihr schon hunderte Male bei der Heiligen Messe gehört habt. Und das immer gesprochen wird, wenn der Priester euch dann die gebrochene Hostie zeigt. Er begrüßt ihn mit den Worten, seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Seht das Lamm Gottes, qui tollit peccata mundi. Tollere, davon kommt auch das Wort Toleranz. Die Toleranz Christi ist, dass er die Sünde aus der Welt hinwegträgt. Nicht, dass er sie toleriert. Ja, macht's, was wollt's. So wie es heute ist. Tollit, sondern er trägt sie hinweg. Er ist das Lamm Gottes, das die Sünde auf sich genommen hat. Dem die Sünde hineingebeichtet wird. In seinen Leib und in sein Blut hineingebeichtet wird. Er trägt die Sünde der ganzen Welt. Es gibt noch ein zweites Fest, das die Juden gefeiert haben, das Pascha-Fest im Frühling, zu dem Christus dann jetzt eben stirbt und aufersteht. Und dann im Herbst gibt es ein Fest, ohne dass wir auch das Ganze nicht verstehen, was Jesus da in Jerusalem im Jahre 30 getan hat, was der Wendepunkt der Heilsgeschichte eben jetzt ist, unsere endgültige und ewige Erlösung. Das ist im Herbst der Yom Kippur. Yom heißt Tag. Kapar heißt auf Hebräisch eigentlich wegwischen und wird übersetzt mit dem Wort Sühne, Tag der Sühne oder auch Versöhnungstag. Das Wort Versöhnung kommt nämlich nicht von Sohn, wie man heute manchmal auch bei frommen Predigten hört, nicht? Und dann meinen die Feministinnen, man müsste dann eigentlich nicht von Versöhnung, sondern von Vertöchterung sprechen. Nein, das Wort kommt von Sühne. Versöhnung, der Versöhnungstag, Kapar, das Wegwischen jetzt eben der Sünde. Das ist das Herbstfest. Gestern haben wir die große heilige Edith Stein gefeiert. Die wurde am 12. Oktober geboren. Das war damals, wie sie geboren worden ist, in ihrem Geburtstag, ich glaube 1891, war das ein Yom Kippur, ein Versöhnungstag. Bis heute der strengste Tag, den die Juden haben. Und solange der Tempel bestanden hat, der ja im Jahre 70 durch die Römer zerstört worden ist, war er auch mit einem Ritual verbunden, das wirklich fantastisch und faszinierend gewesen sein muss. An diesem Yom Kippur hat sich ganz Israel in Jerusalem versammelt, die halt konnten. Es durfte an dem Tag nichts gegessen werden, nichts getrunken werden. Es wurde den ganzen Tag gebetet. Der hohe Priester musste die ganze Nacht über schon vorher wach bleiben, damit er nicht unreine Träume haben konnte. Ja? Also es war ein Tag, da musste man ganz rein sein, ganz heilig. Und dann gab es zwei große Action, die sich da im Tempel von Jerusalem ereignet haben und die man wissen muss, um den Kreuzestod Christi zu verstehen. Die eine Action war, dass man zwei Ziegenböcke genommen hat und der hohe Priester hat das Los um diese Böcke geworfen. Einer wurde ausgelost, dem hat der hohe Priester die Hände aufgelegt und er hat die Sünden, jetzt nicht nur die persönlichen Sünden, sondern die Sünden des ganzen Volkes hat er aufgebeichtet. Ja? Also er hat bekannt, wir haben gesündigt und wir haben den Bund gebrochen und wir haben dich verlassen, ja, und wir haben und so weiter und so fort. Ja? Also das war eine ellenlange Litanei, die er da aufgebeichtet hat auf diesen Ziegenbock und dann wurde der Bock vor die Stadt getrieben, in die Wüste hinaus. Jerusalem ist von Wüste umgeben, um dort zugrunde zu gehen. Also er wurde zur personifizierten Sünde, stellvertretender Träger der Sünde und durch dieses Tier eben wurde die Sünde weggebracht. Das ist in unsere Sprache eingegangen, nicht? Also wir haben ja auch das Wort vom Sündenbock. Ja? Wenn ich der Sündenbock bin, dann bin ich der, den man schuldig macht für etwas, was ich gar nicht getan habe. Ja? Und im Hebräerbrief ist es ganz wichtig, dass Christus vor den Mauern Jerusalem stirbt. Der Felsen Golgatha liegt vor den Mauern Jerusalems, des damaligen Jerusalem. Hatte heuer die große Gnade, ich war das erste Mal erst in meinem Leben heuer in Israel. Das war vielleicht eben gerade deshalb, weil ich vorher schon immer Vorträge darüber gehalten habe, das alles schon gelesen, gelehrt hatte, war für mich unglaublich eindrucksvoll. Ja, dann zum Beispiel, dass du wirklich, also diese 10 Meter hoch aufragende Felsnase, die sich jetzt in der Grabeskirche befindet, nicht? Die war direkt an einem Eingangstor zur Stadt Jerusalem, dort war die Richtstätte, nicht? Und du kannst diesen Felsen Golgatha ja dort berühren. Ja, du brauchst dich nur einreihen, musst ein bisschen warten und dann kniest du dorthin und berührst diesen Felsen, wo oben das Kreuz Christi eingeschlagen war, an diesem 7. April des Jahres 30, wo er gestorben ist. Also der Sündenbock wurde hinausgetrieben vor die Stadt, ebenso stirbt Jesus eben jetzt vor den Mauern Jerusalems. Und das noch eindrucksvollere Ritual, das wir eben im Alten Testament beim Yom Kippur hatten, am Versöhnungstag im Herbst, das war, dass der hohe Priester eine Kuh geschlachtet hat. Und dann hat er mit dem Blut dieser Kuh, also die Juden durften sowieso kein Fleisch essen, wo Blut noch drinnen ist. Also ein Blut musste, es musste, Fleisch durfte man, darf man nur essen, es muss geschächtet sein. Das Blut muss ausgeflossen sein. Ja? Also so wie wir die Tiere schlachten, das dürfen Juden nicht essen. Das ist Ersticktes für sie. Ja? Das Blut ist heilig, Blut darf nicht gegessen werden. Also eine Blutwurst gibt's für Juden nicht. Ja? Das kann man nicht essen, das ist unrein. Ja, also das Fleisch, das Blut musste ausfließen aus dieser Kuh. Und dann ist der hohe Priester mit dem Blut dieser Kuh das einzige Mal im Jahr in das Allerheiligste gegangen. Ja? Das Allerheiligste war ein hoher Raum, sehr hoch, mit einem Vorhang bedeckt, einem doppelten Vorhang, damit man, wenn man reingeht, also auf keinen Fall reinsehen darf. Und da durfte der hohe Priester ein einziges Mal im Jahr reingehen. Er hat sich dazu feierlich angezogen, feierlicher ging es nicht mehr. Er hat dazu eine goldene Platte getragen, auf der eben jetzt dreimal vier Steine waren, Edelsteine, 12 Steine für die Stämme Israels. Das heilige Ephod, übrigens der Bischof von Eichstätt, falls jemand aus dieser Diözese hier ist, der trägt bei feierlichen Gottesdiensten auch so eine Brustplatte, die an dieses Ephod des hohen Priesters erinnert. Und alle Bischöfe tragen eine Mütze, die so ähnlich ausschaut wie die Mütze des hohen Priesters. Der hohe Priester hatte so eine Mitra auf und auf dieser Mitra, diese Mitra hat aber die Spitze anders gehabt. Ja, also da war, jetzt sind vorne und hinten bei unseren Bischöfen und beim hohen Priester waren sie seitlich, diese Spitze von der Mitra, also von diesem Hütchen, das die getragen. Da ist er reingegangen mit dem Blut dieser Kuh und im Allerheiligsten war drinnen die Bundeslade. Nein, nicht die Bundeslade, die war ja im Jahre 586 vor Christus in der Wüste versteckt worden. Vielleicht, wenn jemand Indiana Jones diese Serie gesehen hat, das spielt dort einmal eine Rolle, dass die Bundeslade aufgefunden wird. Könnte sein, sie ist bis zum heutigen Tag verschollen. Da war nur mehr drinnen, zur Zeit von Jesus, war eine Platte drinnen. Diese Platte hat geheißen einfach die Sühneplatte. Eine goldene Platte, wahrscheinlich mit den zwei Cherubim gestalten. Diese Platte war der Thron Gottes. Ja, Gott war ja unsichtbar. Die anderen, die Heiden, hatten eine Götterstatue drinnen. Der Gott der Juden war unsichtbar. Er thronte über den Himmeln. Er thronte über den Cherubim, wie es in den Psalmen heißt. Ja, der unsichtbare, einzige Gott. Und dann hat der hohe Priester diese Platte eben jetzt mit dem Blut dieser Kuh besprengt. Ist euch schon schlecht? Boah, muss furchtbar gewesen sein. Ja, aber wenn man sich den Kreuzestod Christi vorstellt, wie der am Kreuz gestorben ist, Mel Gibson hat das ja wirklich fast wie eine Blutorgie geschildert, also das war nicht weit davon eben jetzt entfernt. Und er hat dabei den Namen Gottes ausgerufen. Draußen hat das Volk gebetet und gefastet. Die mussten jetzt eben laut singen, damit sie den Namen Gottes nicht hören. Denn den durfte niemand hören. Der Hohepriester hat ihn an diesem Tag allein im Jahr ausgesprochen. Sonst durfte der Gottesname Yahweh nicht ausgesprochen werden. Ja? Er hat drinnen den Namen Gottes ausgerufen und durch diese Besprengung mit dem Blut hat er wieder den Bund hergestellt. Und zwar für das ganze Volk auf ein Jahr. Das war die nationale Entsühnung. Auf ein Jahr war der Bund wiederhergestellt. Und dann geht der hohe Priester vor den Vorhang. Es war schon Abend geworden. Die Leute hatten den ganzen Tag nichts gegessen, haben gefastet, haben gebetet und so weiter, haben gewartet. Man hat auch Angst gehabt, dass der hohe Priester drinnen sterben könnte. Man hat ihn an zwei Schnüren befestigt, ja, falls den der Schlag drinnen trifft, dass man rausziehen kann. Denn es durfte niemand das Allerheiligste betreten. Ja. Das wissen die wenigsten. Wir verstehen das Kreuz nur, wenn wir das verstanden haben. Wir verstehen Ostern nur, wenn wir das verstanden haben. Ja. Entsühnung von den Sünden für das ganze Volk. Und dann ist der hohe Priester vor den Vorhang getreten, hat die Hände erhoben, das ganze Volk ist zu Boden gesunken und hat was gerufen? Shalom Alekem. Shalom Alekem. Ja. Jesus tritt am Ostermorgen in die Mitte seiner Jünger und grüßt die Jünger mit dem Wort, der Friede sei mit euch. Ja. Zweimal sogar. Und er sagt dazu, er haucht sie an, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Ja. Also er ist jetzt der, der ein für alle Mal, wie es im Hebräerbrief heißt, jetzt diese Versöhnung mit Gott gewirkt hat, durch sein eigenes Blut. Dazu ist er Mensch geworden, dazu ist Gottes Sohn in die Welt gekommen, dazu hat er einen Leib und ein Blut angenommen, um es für uns hinzugeben, damit er uns klar macht, ja, ich bin Gott, ich brauche nicht eure Opfer, ich brauche nicht eure Ritualien, wie ihr versucht, euch eure Sünden auszureden oder wie ihr versucht, es vor Gott recht zu machen. Ich versöhne euch mit mir, ja. Ich stifte diese ewige Versöhnung. Ich liebe euch so sehr, dass ich mein Leben hingebe. Und er haucht sie an am Ostermorgen, empfangt den Heiligen Geist. Wer mir die Sünden vergibt, dem sind sie vergeben. Wir verstehen auch das Kreuz nicht, wenn wir die Symbolik des Lammes nicht verstehen. Johannes schildert uns, dass Jesus an einem Freitag am Kreuz stirbt. Das haben auch die anderen Evangelisten. Freitag ist bei den Juden der Rüsttag, Paraskeve. Schabbat ist der Tag, an dem man dann jetzt eben ruht. Ich habe das in Israel sehr eindrucksvoll erlebt, nicht? Ich war gerade am Vorabend des Schabbat, wo das Ganze schon losgeht, war ich bei der Klagemauer und ich wollte auch einen Zettel in die Klagemauer stecken, nicht mit einer Bitte, und zücke meinen Block dort, ja, und wollte das aufschreiben und sind sofort drei Leute auf mich zugelaufen und sagen, verboten, ja? Nämlich Schreiben ist am Schabbat verboten. Das gilt schon als Arbeit. Das war für mich sehr eindrucksvoll, nicht? Ich bin dann so, habe meinen Finger in die Klagemauer gesteckt. Ja, aber ja, und auf jeden Fall eben jetzt der Schabbat, der Ruhetag, wo dann Christus im Grab liegt. Die größte Ruhe, die es gibt, Gottes Sohn, der dann am Karsamstag jetzt eben im Grab ruht. Und Christus eben jetzt stirbt zur selben Zeit, wie die Lämmer geschlachtet werden. Er stirbt um die 9. Stunde. Wir wissen, dass eben jetzt das Lämmerschlachten zum Paschafest nach Flavius Josephus um die 9. Stunde beginnt. Und dann eben jetzt hängt er am Kreuz als das Lamm, das für uns hingegeben wird. Einem Paschalamm darf man keinen Knochen zerbrechen, so im Alten Testament. Als Christus jetzt eben stirbt, früher als die beiden anderen, die neben ihm gekreuzigt werden, da wird man ihm die Knochen nicht zerschlagen. Es musste dann alles schnell gehen, weil wenn der Abend eingebrochen ist, hat schon der Schabbat begonnen, da mussten die Leichen schon wieder weg sein. Normalerweise dauerte eine Kreuzigung tagelang. Man hat versucht, die möglichst lang leiden zu lassen. Das war der Zweck der Kreuzestrafe, nicht? Und bei Christus ist alles sehr schnell gegangen, nicht? Also innerhalb von 3 Stunden war er tot, nicht? Und man zerschlägt ihm dann nicht die Beine. Das begründet das Johannes-Evangelium ausdrücklich mit einem Zitat aus dem Buch Exodus. Man soll ihm kein Gebein zerbrechen. Das bezieht sich auf das Paschalamm. Sondern man stößt in die Seite. Und sofort fließen Blut und Wasser heraus. Das versteht auch jeder Jude. Das ist das Lämmerschlachten. Ja? Also man schneidet jetzt eben dem Lamm die Kehle auf, nicht? Dann fließt das Blut aus. Und dieses Blut, das ausfließt, ist das Blut des Bundes. Ja? Deshalb feiern wir die heilige Messe auch immer. Mein Leib für euch hingegeben, mein Blut für euch vergossen zur Vergebung der Sünden. Ja, versteht ihr? Wir verstehen nichts von unserem Glauben, wenn wir diesen ganzen Hintergrund nicht verstehen. Und wenn wir zur Beichte gehen, ja, und uns fragen, ja, ich brauche ja eh nicht beichten gehen, ich habe eh keine Sünden, dann steht im 1. Johannesbrief, wenn wir sagen, dass wir keine Sünden haben, dann machen wir ihn zum Lügner, denn wegen unserer Sünden ist er gestorben. Es ist also für uns ganz wichtig, dass wir erkennen, dass wir die Religion der Barmherzigkeit Gottes sind. Gott liebt uns mit einer intensiven Liebe, keine billige Liebe. Er sagt nicht, macht's was wollt's. Ja? Also tut's was wollt's, mir ist eh alles wurscht. Ja? Sondern er leidet so sehr, er ist so sehr verletzt durch unsere Sünden, dass er zu diesem Mittel greift, nicht als strafender, rächender Gott uns gegenüber aufzutreten, sondern das, was wir an Bundesbruch jetzt eben, an Strafe verdient hätten, das in sich aufzunehmen. So sehr aufzunehmen, dass er ausblutend eben jetzt auch mit diesem Gefühl einer letzten Verlassenheit in seiner menschlichen Seele am Kreuz jetzt eben schreien wird, mein Gott, warum hast du mich verlassen? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn für uns dahingegeben hat. Als Jesus am Kreuz stirbt, das Paschalamm, das geschächtet wird, Blut und Wasser ausfließen, da geschieht auch sofort die Vergebung der Sünden. So wird uns bei Johannes geschildert. Sünde ist im Johannesevangelium immer der Unglaube. Also Unglaube, nicht an Christus zu glauben, nicht an Gott zu glauben, ist Sünde schlechthin im Johannesevangelium. Und der dazugestoßen hat mit der Lanze, von dem heißt es, und er, der es gesehen hat, hat es bezeugt, damit auch ihr glaubt. Ja? Also das ausfließende Blut, das sündenvergebende Blut Christi vom Kreuz ist das Blut, das uns hineinbringt in diesen Glauben. Deshalb gibt es nichts Größeres, als diese barmherzige Liebe Gottes anzunehmen. Du musst es nicht vor Gott recht machen. Du musst keine Tieropfer darbringen. Du musst keine Lämmer schlachten. Ja? Du musst und du darfst dir auch nicht die Sünde einfach ausreden, sondern es ist ganz einfach. Du musst nur das annehmen, was Christus dir am Kreuz geschenkt hat. Diese ausfließende Liebe in dein Leben überfließen lassen. Und das geschieht durch das wunderbare Sakrament der Beichte, über das wir dann im nächsten Talk nachdenken wollen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt.
Come una pequeña luz, y ahora hay algo en mí que empieza a despertar y que descubre quién soy.
Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich.
Denn
wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Christus ist als das wahre Osterlamm, das die Sünde der ganzen Welt hinwegträgt, für uns am 7. April des Jahres 30, an jenem finstersten Karfreitag der Welt, für uns gestorben. Christus hat die Sünde der Menschen ein für alle Mal weggetragen. Er konnte das, weil er nicht ein Mensch war, so einfach ein Mensch wie jeder andere, sondern weil er Gottes Sohn war. Gottes Sohn, der deshalb in die Welt gekommen ist, um die Sünde wegzutragen, um sie in seinem Leib aufzunehmen und um sein Blut als erlösendes Blut für uns zu vergießen. Bei jeder heiligen Messe wird das unblutig dargestellt. Jede heilige Messe ist eine Feier dessen, was Christus auf Golgatha getan hat. Die heilige Messe ist deshalb in sich von einem so unendlichen Wert, weil sie uns zeitgleich eben setzt mit dem, was auf Golgatha damals geschehen ist. Es gibt nur eine Versöhnung mit Gott, die Christus gewirkt hat. Es gibt auch nur einen Priester übrigens, das ist Christus. Wenn jemand zum Priester geweiht wird, dann wird er hineingeweiht in die Lebensgestalt Christi. Einen Priester Christus. Und wir geweihten Priester haben Anteil an diesem Priestertum Christi. So wie es nur ein Opfer auf Golgatha gibt und die heilige Messe unterscheidet sich von dem, was auf Golgatha geschehen ist, so sagt es das Konzil von Trient, sie unterscheidet sich nur durch die Art und Weise der Darbringung. Das, was Christus eben auf Golgatha blutig getan hat, das ist bei der heiligen Messe unblutig Gegenwart. Ein Stück weißes Brot, in Erinnerung an das Mazzot, an das ungesäuerte Brot, das die Juden zum Pascha verwendet haben. Und ein Stück Wein, ein paar Tropfen Wein, werden zur Darstellung eben dessen, der am Kreuz seinen Leib und sein Blut für uns hingegeben hat. Man muss dazu übrigens auch wissen, dass es Weißwein erst ab dem Mittelalter gibt. Erst da hat man Weißwein gezüchtet. Also Jesus hat sicher Rotwein verwendet. Ja. Wir verwenden das bei uns am Gründonnerstag. Da nehmen wir auch Rotwein. Da wird das noch deutlicher eben. Mein Blut, das für euch und für viele vergossen worden ist. Dieses Blut ist das Blut des neuen Bundes, mit dem eben jetzt Gott von sich her ein für alle Mal Versöhnung wirkt, den Frieden jetzt eben gibt. Und auch das, was der Priester bei der Heiligen Messe dann eben sagt, der Friede sei mit euch und wo wir uns den Frieden dann weitergeben, auch das ist eine Frucht dessen, was am Ostermorgen geschehen ist, dass Christus als der, der die Sünde der Welt hinweggetragen hat, in seinem Leib und sein Blut in der Mitte seiner Jünger steht. Jetzt geht's aber um was Praktisches. Es geht um das Sakrament, wo wir das erleben dürfen, wo uns das geschenkt wird, was Christus am Kreuz gewirkt hat. Es geht um die Beichte. Im apostolischen Glaubensbekenntnis, das wir alle kennen, weil wir es jeden Sonntag und bei Festen jetzt eben beten, heißt es, ich glaube an den Heiligen Geist. Und dann werden einige Werke dieses Heiligen Geistes aufgeführt. Das erste Werk des Heiligen Geistes ist lustigerweise die Kirche. Ich glaube an den Heiligen Geist, an sein Werk, die heilige katholische Kirche. Kirche ist ein Werk des Heiligen Geistes. Ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen, die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und an das ewige Leben. An der Hochschule ist es eine beliebte Prüfungsfrage bei meinen Studenten, dass ich sie frage, was ist denn gemeint mit der Vergebung der Sünden? Welches Sakrament ist denn hier gemeint? Und wenn dann jemand antwortet, die Beichte, dann ist er durchgefallen. Die eigentliche Vergebung der Sünden wird dir geschenkt durch welches Sakrament? Durch das Sakrament der Taufe. Ja. Im ganz großen Glaubensbekenntnis von Konstantinopel, Nicäa Konstantinopel, heißt es dann, ich bekenne die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Aus dem Herzen Jesu fließen am Kreuz Blut und Wasser. Das Wasser ist Symbol der sündenvergebenden Kraft der Taufe. Durch die Taufe bist du schon eingetaucht worden in die Vergebung der Sünden. Ich nehme mal an, dass die meisten von euch, vielleicht aber auch sind einige da, die erst als Erwachsene getauft worden sind, aber die meisten werden als Kinder getauft worden sein. Ja? Ich bin auch als kleines Kind getauft. Wisst ihr euren Tauftag? Habe ich eine kleine Aufgabe. Ja? Geburtstag wissen die meisten von euch, ne? Das merkt man sich so irgendwie. Ja? Geburtstag ist okay, ja? Obwohl wir eigentlich ja schon ziemlich weit davor, also 9 Monate davor so in der Regel eben jetzt entstanden sind, aber wir feiern den Geburtstag, ist auch schön, weil da werden wir dann sichtbar und dann haben alle einen Grund zu sagen, jo, guti, lieb, klein, ja, ganz die Mama, ganz der Papa, ja, oder wie mein Vater, weil ich ganz behaart gewesen bin, der soll schockiert reagiert haben auf mich, ja. Also auf jeden Fall, Geburtstag ist ganz schön, nicht, also weil da kommen wir, erblicken wir das Licht der Welt, wie man sagt, aber der Tauftag wäre auch wichtig. Das ist der Tag, wo wir zum neuen Leben geboren worden sind, aus dem Wasser und dem Heiligen Geist. Und an diesem Tag wurden wir eingetaucht in das Leben Gottes und alle Sünden wurden uns vergeben. Das bedeutet bei einem kleinen Kind vielleicht nicht so viel, weil das ja nur die Erbsünde hat und kein nur ist gut und keine persönlichen Sünden. Aber ich habe ja schon etliche Erwachsene getauft. Ich habe einen mittlerweile ziemlich berühmten Opernsänger aus Wien, einen jungen Opernsänger, den durfte ich taufen. Und der war dann so eifrig, also der hat den Katechismus fast auswendig gelernt, ja, und es war ganz toll. Der wollte unbedingt vor der Taufe beichten gehen. Ja. Das ist natürlich Unsinn. Vor der Taufe kannst du kein anderes Sakrament empfangen, natürlich auch nicht die Beichte. Ja. Die Beichte ist erst für die Sünden, die wir nach der Taufe begangen haben. Eben nachdem wir als Kinder getauft worden sind, sind das eigentlich fast alle Sünden. Aber beim lieben Lars war es natürlich so, dass der mit der Taufe dann alle Sünden los war. Ja. Also die Taufe vergibt alle Sünden. Ja. Sie setzt einem wirklich, also sie setzt die Festplatte eben jetzt völlig neu auf. Sie ist ein totaler Virenreinigungscheck, den man da jetzt eben macht, eben die Beichte. Also die eigentliche Sündenvergebung wurde dir schon durch die Taufe geschenkt. Dir sind bereits die Sünden vergeben. Du bist bereits unter dem Sieg des Lammes Gottes, das jetzt eben auf dem Thron steht, wie wir in der Apokalypse jetzt eben lesen. Du gehörst bereits eben jetzt zu ihm. Der Teufel hat keine Macht mehr über dich. Das ist ja das Wesen des christlichen Glaubens, an einen Gott zu glauben, der die Sünde entmächtigt. Ja? Die Leute draußen müssen sich die Sünde ausreden. Warum? Weil sie keine Vergebung kennen. Wenn es keine Vergebung gibt, dann muss ich mir einreden, ich habe eh keine Sünden. Ich bin eh so wie alle anderen, alle machen das und ich bin eh so super cool und ich bin so toll. Ja, und das ist eh nicht so tragisch, was ich da mache und so weiter. Dann musst du dir praktisch ausreden. Ja? Wenn du aber weißt, es gibt einen Gott, der dir die Sünden vergibt, dann kannst du sie annehmen. Weil wenn du sie annimmst, dann kannst du sie zum Vergeben hinlegen und nicht zum verurteilt werden. Das ist das Wesen des christlichen Glaubens. Es gibt diesen nicht sehr ökumenischen Witz, den ich auch vielleicht trotzdem erzähle. Also, wie wir das eben sehen, dass die Sünde immer schon eine besiegte Sünde ist. Sie hat keine Macht. Der Teufel ist schon gefesselt, sagen die Kirchenväter jetzt eben nicht. Wir müssen das eben nur annehmen, indem wir uns nicht selber also die Sünden ausreden, sondern indem wir sie uns von Christus vergeben lassen. Dieser Witz geht so, dass ein Mann im Affekt, ja, hat er seine Frau ermordet. Also es ist kein sehr angenehmer Witz, ja, für Frauen. Also er hat im Affekt hat er seine Frau ermordet, ja. Und das wird nicht aufgedeckt, ja. Aber ihn beginnt dann das Gewissen zu schlagen, nicht? Also das Gewissen schlägt ihn und er ist ganz, wow, das tut ihn dann doch furchtbar. Wo findet er jetzt also Hilfe für sein gequältes Gewissen? Und er geht zunächst einmal, ich sage, es ist kein sehr ökumenischer Witz, also er geht zu einem jüdischen Rabbi und sagt, also Rabbi, Rebbe, ich habe gemordet. Und er sagt, ich kann dir nicht helfen, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und Gott spricht, mein ist die Rache und so weiter. Ja, also du musst das eben tragen jetzt eben. Und okay, also er geht ungetröstet weg. Dann geht das so weiter, dass er zu einem Guru kommt. Ja, also er kommt zum Guru, der sitzt da also im Lotussitz auf irgendwelchen Sofas, nicht mit Weihrauchwolken oder so, irgendwelche Wolken halt. Ja, und kommt er hin und sagt, also Meister, helfen Sie mir, ich habe gemordet. Und er setzt sich hin, fang mal zu meditieren an, du hast keine Schuld, Yin und Yang, das ist alles eins in der Scheibe des Seins. Ja. Also die Polarität ist nur etwas, das in deinem Geist besteht, meditiere dich hinaus und so weiter. Also der versucht das halt und irgendwann tut ihm das Kreuz vom Lotussitz weh. Ja, und das Gewissen meldet sich doch wieder, nicht? Und er geht ungetröstet weg, nicht? Und am Schluss kommt er dann endlich in eine Kirche und in der Kirche ist im Beichtstuhl Licht nicht. Der ist also ganz gequält in seinem Gewissen und sinkt dort eben jetzt endlich beim Beichtstuhl nieder und stöhnt also jetzt da in den Beichtstuhl hinein. Herr Pfarrer, helfen Sie mir, ich habe gemordet. Darauf ist eine Zeit lang Stille, nicht? Und dann ertönt eine gütige Stimme aus dem Beichtstuhl. Wie oft, mein Sohn? Also ist vielleicht ein bisschen brutal, der Witz. Habt ihr ihn verstanden? Ja? Also wenn die Sünde bekannt wird, ja, also wenn das Bekenntnis da ist, wenn die Reue da ist, dann hat sie in dem Augenblick schon alle Macht verloren. Ja. Und die Kirche hat deshalb auch, das verstehen die wenigsten Leute, die Kirche hat zwei Seiten auch in ihrer Verkündigung. Vor der Sünde müssen wir warnen, wir müssen die Sünde benennen, wir dürfen sie nicht ausreden und nicht kaschieren. Wir müssen sagen, das ist Sünde, das zerstört dich, das macht dich kaputt. Ja, damit tust du anderen weh. Geiz ist nicht geil. Geiz ist eine Sünde. Ja? Eine schwere Sünde. Das müssen wir ganz deutlich sagen. Aber wo die Sünde dann geschehen ist, ja, und wo sie bekannt und bereut wird, dort nimmt die Kirche eine ganz andere Gestalt ein. Dort wird sie jetzt eben gütig und barmherzig. Unser Pater Bernhard, das ist ein sehr beliebter Beichtvater, ganze Kloster und Bischöfe und ganze Horden von Leuten kommen zu ihm beichten, sitzt stundenlang jeden Tag im Beichtstuhl und der hat eine unglaublich gute Art, wie er die Leute zum Beichten bringt. Ja. Bei so Einkehrtagen, die halten wir immer gemeinsam, ich halte dann einen ganzen Nachmittag Vorträge, ich tue die Leute unterhalten und er und andere Priester sitzen dann eben nebenan beichten, haben oft 300 Leute im Kaisersaal. Nicht? Und er kommt dann immer aus dem Beichtstuhl und sagt, ja, traut euch ruhig beichten zu gehen, könnt ruhig zu mir kommen. Ja. Wisst ihr, mir graust es vor gar nichts. Und das wirkt bei den Leuten, nicht? Weil viele haben ja da so die Scham, nicht? Also, dass da etwas jetzt eben passiert. Heute haben wir eine Zunahme von psychischen Erkrankungen. Ich war im Februar bei einer Fortbildungsveranstaltung, wo ich referieren durfte. Die hat die Bildungskongregation des Vatikan hat die organisiert und da hat auch ein österreichischer Psychiater hat dort gesprochen, ein gläubiger Christ, und der hat gesagt, ob wir denn wahnsinnig sind in der katholischen Kirche. Wir haben das beste Produkt, das es überhaupt gibt, das die Leute heute am meisten brauchen würden auch, und das ist die Beichte, und wir machen so wenig Gebrauch und so wenig Werbung dafür. Ja? Also die Beichte ist etwas, das die Menschen brauchen, weil dieses Ausreden der Sünden macht psychisch krank. Ja? Ich bin so schön, ich bin so toll, ich bin der Anton aus Tirol. Ja, vielleicht kennen Sie das von DJ Ötzi. Es wurde schon gesagt, also wir sind mit unseren Heiligen Kreuzer Choralgesängen Chant, sind wir wirklich in die Top 10 der Popcharts in England gegangen. Das ist wirklich nur dem Falco. Kennen Sie den? Ja, Out of the Light und so weiter. Out of the Dark, ja. Out of the Light. Wird besser passen, ja. Ja, also Falco und DJ Ötzi eben vorher gelungen, nicht? Und dieses sich einreden, ich bin eh der Schönste, ich bin die Coolste, ich bin die Fescheste und ich bin so super toll, ja. Also das führt zu den großen Katastrophen. Ich habe das oft auch bei Paaren, wenn die miteinander dann in Konflikt geraten und dann willst du denen helfen, nicht? Und wenn es Sünde nur beim Ehemann gibt und nur bei der Ehefrau, dann kommst du nicht weiter. Wir sind heute sehr kritisch, nicht? Also, das ist auch so eine Mentalität, das ist auch okay. Man darf ja die Sünden und Fehler sehen, aber bitte dann auch immer die eigenen. Jesus sagt dieses berühmte Wort, was siehst du dem Splitter im Auge deines Bruders? Aber das Brett vor dem eigenen Kopf siehst du nicht. Ja? Das ist die Situation, in die wir heute hineingekommen sind. Wenn du geschäftlich Erfolg haben willst, musst du einfach dich hinsetzen und ab und zu auch Bilanz halten. Wo sind die Splitter, wo sind die Balken, ja, die mich jetzt eben hindern, die Realität zu sehen? Das ist ganz wichtig. Öffne die Augen für deinen eigenen Zustand. Wenn wir heute beichten, also der moderne Mensch, nicht, also der die Beichte jetzt eben, also dass die eigenen Sünden eben jetzt sich ausredet und verdrängt, zu verdrängen versucht, das funktioniert ja nicht wirklich, nicht? Also der würde am liebsten nicht das Schuldbekenntnis sprechen, wie die Kirche es jetzt eben spricht. Ich habe gesündigt durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld, sondern unsere Mentalität ist, dass wir den anderen an die Brust klappen. Du bist schuld, durch deine Schuld, durch deine Schuld, durch deine große Schuld. Das ist dieser endlose Frust, den wir heute haben. Denn da Sünde in der Welt ist, nicht, alle haben keine Sünden. Trotzdem ist alles nicht so super. Nur müssen es die anderen halt sein, die die Sünden haben. Ja? Und deshalb ist es, glaube ich, wenn du was ändern willst in dieser Welt, in dieser Kirche, ja, wenn du wirklich etwas weiterbringen willst, dann bitte geh hinein in diese Vergebung der Sünden. Die Taufe hat deine Festplatte ganz neu aufgesetzt. Du hast ein tolles Betriebssystem, ja, seither, seit du getauft bist. Ja, du hast in dir den Heiligen Geist, du bist geschwommen in der Gnade Gottes, du stehst mittendrin im göttlichen Leben. Ja, dann bitte schau auch, dass die Viren rauskommen, ja, aus diesem Betriebssystem. Das ist die Beichte. Die Beichte stellt die Gnade wieder her, die verloren gegangen sind durch die Sünden. Sie updatet dich also wieder auf den Zustand, den du gehabt hast, wie du getauft worden bist. Wer aus dem Beichtstuhl rauskommt, der ist wie die Mutter Gottes. Ganz rein, ganz schön, ganz unbefleckt. Ja. Das hält meistens nicht lang an dann. Ja, werde ich darüber auch noch sagen, dass wir immer wieder einmal genügt nicht. Man muss immer wieder beichten gehen. Jesus stirbt am Kreuz und in diesem Augenblick, wo er stirbt, berichtet das Lukas-Evangelium, da reißt der Vorhang im Tempel entzwei. Ja. Dieser Vorhang, hinter dem die Platte jetzt eben ist, wo der hohe Priester am Yom Kippur einmal im Jahr das ganze Volk mit dem Blut einer Kuh entsühnt hat. Im Hebräerbrief heißt es, Christus ist mit seinem eigenen Blut hineingegangen in das Allerheiligste und hat eine ewige Versöhnung gestiftet. Also Christus stiftet eine ewige Versöhnung und in diesem Augenblick, wo jetzt eben er am Kreuz stirbt, da steht alles offen von Gott. Die Barmherzigkeit Gottes steht offen und am Kreuz eben ganz sichtbar. Er lässt sein Herz aufstoßen. Die Seite wird aufgestoßen, so seitlich von unten, nicht? Also der Kreuzesstamm war erhöht, von unten hat dieser Soldat zugestoßen und dann fließt eben Blut und Wasser heraus. Und seither steht dieses Herz, steht diese Seite eben jetzt Gottes für uns offen. Gott lässt sein Herz für uns öffnen. Er ist wirklich barmherzig. Ja? Und das kann dir nichts passieren an Sünden und an Fehlern und an Bösen, was du in deinem Leben tust. Der Herr ist immer mit seiner Barmherzigkeit da. Ja? Also er ist deshalb für dich gestorben, weil er dich kennt, weil er dich kannte schon in dem Augenblick, wo er gerufen hat, es ist vollbracht. Ja, da kannte er dich schon, da wusste er schon, dass er dich ganz persönlich jetzt eben meint. Es gibt keine Selbsterlösung. Ja. Es gibt nur die Erlösung, die Gott uns schenkt. Alle anderen Religionen sind Selbsterlösungsreligionen. Die sagen dir, du musst das und das machen, du musst diese Gebete beten, du musst diese Wallfahrt machen oder du musst eben diese Meditationen machen und so weiter. Du musst dich hinaus meditieren aus der Polarität und so weiter. Es ist immer dein Geschäft, ja, dass du ins Reine kommst, dass du eben jetzt aus dem Kreislauf der Wiedergeburten ausbrichst, das böse Karma besiegst und dann eben dieses Samsara durchbrichst und endlich ins Auslöschen kommst, ins Nirvana oder sonst irgendwas. Alle Religionen haben das. Das Christentum ist die Religion, wo Gott uns sagt, ich erlöse dich. Und ich erlöse dich mit einer Liebe, die eben jetzt keine billige Liebe des Drüberwischens ist, sondern ich lösche deine Sünden aus, indem ich für dich am Kreuz sterbe. Es ist etwas, ich stehe ja hier schwarz-weiß, nicht? Also so, das ist ein Gewand, das unglaublich schlank macht, glaube ich. Ja, wenn mich dann die Jugendlichen in Badehose sehen, dann schauen sie mal. Ja, also auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, das ist aber nur mein Zivilgewand, also mein normales Gewand, sagen wir so. Ja. Also wenn wir beten gehen, wir Zisterzienser, dann ziehen wir uns eben noch ein anderes Gewand drüber, das ist die sogenannte Kukulle. Die ist weiß, ja, mit einer Kapuze und mit so weiten Ärmeln. Ja, boah, schaut unglaublich cool aus, ja. Also wirklich schön, ja. Also ja, und weiß, da haben unsere Väter im 12. Jahrhundert, wie sie dieses Gewand erfunden haben, einfach die Bibel gelesen gehabt. Und da steht in der Apokalypse, sie werden mit weißen Gewändern bekleidet sein im Himmel, die im Blut des Lammes gewaschen sind. Ja? Und deshalb habt ihr auch bei der Taufe nicht ein Taufkleid bekommen, ein weißes Taufkleid, gewaschen im Blut des Lammes eben jetzt. Das ist uns schon gegeben. Das ist schon der Zustand, in dem wir jetzt eben sind. Wie beichtet man? Möchte ich ganz konkret sein. Ja, ich nehme an, dass die meisten von euch das kennen. Man beichtet einmal, indem man seinen eigenen Schweinehund und seine eigene Scham überwindet. Ja. Nichts schämt man sich heute mehr, als eben jetzt seine eigenen Sünden einzugestehen. Beim Sündigen haben wir meistens keine Scham. Ja. Aber dann eben jetzt die Sünden zuzugeben, das fällt nicht leicht. Ist aber auch natürlich. Nicht? Also jeder hat in sich diese Selbstbehauptung, in jedem steckt dieser Drang drinnen. Ich bin so schön, ich bin so toll, ich bin der Anton aus Tirol. Ne? Also das steckt in uns drin. Und dann plötzlich eben jetzt sich einzugestehen, nein, ich bin nicht so schön, ja? Ich bin nicht so toll, ja? Ich bin nicht der Anton aus Tirol. Ja? Ja? Und oft merkt man das gar nicht. Das ist ja interessant, nicht? Also, wenn du stinkende Wäsche anhast, ja, du merkst das am allerwenigsten. Ja? Ne? Also wir haben so einen Mitbruder gehabt und der wollte die totale Askese leben. Nicht? Also in der Woche nur zwei Unterhosen nicht? Und so. Ja, das war für ihn weniger Askese als für uns, bis der Abt gesagt hat, jeden Tag eine andere Unterhose. Ja. Also das muss eben sein. Ja. Und du brauchst das einfach. Ja. Also diese Wäsche deiner Seele, die Beichtstühle, das sind ja die Waschmaschinen, die wir für unsere Seele eben in unseren Kirchen jetzt eben haben. Beginne damit, Gewissenserforschung zu halten. Ja, das ist unangenehm, weil du musst dich eben fragen, was stimmt bei mir nicht? Was ist nicht so toll bei mir? Da brauchst du Zeit dazu. Ich empfehle immer, die Gewissenserforschung in drei Dimensionen zu halten, sich Fragen zu stellen, die in drei Richtungen gehen. Wie geht's mir mit Gott? Mein Verhältnis zu Gott. Ja, wir dürfen nicht vergessen, von den 10 Geboten sind die ersten 3, die sich auf Gott beziehen. Ja, das ist das Wichtigste auch. Und mein Verhältnis zu Gott. Ja. Ich habe oft das bei Schulbeichten, dann sagen die alles Mögliche. Und dann frage ich immer, und wie geht's dir mit dem lieben Gott? Das ist ja das Wichtigste. Gott, bete ich, liebe ich ihn? Ja, schätze ich seine Sakramente und habe ich Vertrauen zu ihm? Bin ich in einer Beziehung mit ihm? Ja? Oder sind meine Gebete, ist das nur ein Blabla? Oder bin ich wirklich in einem Herzensdialog mit ihm? Die zweite Dimension, das ist die, kann man sagen, die vertikale Dimension, die jetzt eben mich mit oben verbindet mit Gott. Die zweite Dimension ist die horizontale Dimension. Wie geht's mir mit meinen Mitmenschen? Da gibt's viele Gebote, die sich drauf beschränken. Vom Stehlen, vom Lügen, nicht? Also vom Betrügen, nicht? Vom Begehren, ja? Des nächsten Frau, des nächsten Gut, Geiz ist geil, Gier ist cool und so weiter und so fort, dass ich mich da frage. Da wissen wir alle, welche konkreten Sünden da jetzt eben auch sein können im Verhältnis eben jetzt mit anderen. Und dann die dritte Dimension, wo ich mich checken sollte, wo ich mich überprüfen sollte, das ist, wie geht's mir mit mir selber? Ja? Kann ich mich annehmen? Ja? Kann ich annehmen, dass ich so bin, wie ich bin? Ich kenne so viele Leute, die sind mit sich nicht zufrieden. Es wird uns auch doch dauernd suggeriert, vom Leiblichen her, nicht von den Stars her. Ich kann euch nur sagen, ich war ja wirklich in Wetten, dass ich bin durch fast alle Shows getingelt, habe viele Stars gekannt. Ja. Star heißt Stern, ja. Aber da ist viel Schein und wenig Sein oft dahinter. Das sind oft sehr
wie soll ich sagen, also Leute, die auch ihre Probleme haben und die oft eine riesige Fassade vor sich aufgebaut haben. Wirklich im wörtlichsten Sinn. Ich habe so manchen hübschen Star eben erlebt, den ich am nächsten Tag dann also nicht mehr erkannt habe beim Frühstück, weil er abgeschminkt war. Ja. Also das ist eben diese Fassadenschönheit, die wir da aufgebaut haben. Und du musst dich auch fragen, wie ist das wirklich? Ja? Also wie, oder eben charakterliche Sachen. Ja? Kann ich meine Cholerik oder dass ich manchmal so null Bock habe, kann ich das annehmen? Oder wie gehe ich damit um? Was kann ich da ändern? Nehmt euch Zeit, euer Gewissen zu erforschen. Das ist der erste Schritt zu einer guten Beichte, zu einer guten Erneuerung. Gewissenserforschung heißt Scrutatio. Scrutare heißt lateinisch kratzen. Dass ich mal die Fassade, die Schminke abkratze, die ich da um mein Herz eben jetzt herumgebaut habe. Dass ich mal ehrlich bin zu mir selber. Wie mache ich das? Am besten, du setzt dich in eine Kirche, schaust auf den Tabernakel oder du kniest dich hier hin, schaust auf den Heiland jetzt eben nicht und fragst ihn mal, was stimmt bei mir nicht? Hilf mir. Ich hatte als Schüler, ich glaube, das haben alle, wie bei den ersten Beichten, ich habe das jetzt auch bei den Schulbeichten dann immer erlebt als Pfarrer, nicht, dass dann die Kinder sich vorbereitet haben und dann habe ich die immer Beichtzettel schreiben lassen. Nicht? Und für Kinder ist ja das noch, sagen wir mal, die haben einen, ja, also die haben einen natürlichen Zugang zur Sünde. Das war dann immer so, die haben dann wie Beichtzettel geschrieben, haben nicht, also Pfarr, du hast 5 Sünden, ich habe nur 3, lass mich 2 abschreiben. Das ist übrigens auch ein Tipp, den ich euch geben möchte, ja. Also, weil mir das eben schwer gefallen ist, nicht? Also, mir das zu merken, nicht? Und, schreibt euch so Zettel mit Stichwörtern, ja. Ich sage euch nur, also jeder Priester bekommt die Panik, wenn ihr zu ihm kommt und ihr habt 5 DIN A4 Seiten ausgearbeitet. Ja, das ist auch nicht notwendig, ja, also so detailliert. Aber so einen Beichtzettel, ja, also wo das ist. Dann habt keine Angst jetzt eben vor der Beichte, denn sie ist wirklich ein System, einen Virenscan für deine Festplatte. Ja? Und am Schluss, wenn du die Viren gescannt hast, drückt der Priester auf Delete. Ja? Löschen. Ja, dann wird gelöscht. Das heißt, Christus macht das eigentlich. Gewissenserforschung ist unangenehm, sie ist aber wichtig. Und bei dieser Gewissenserforschung ist es auch schon wichtig, dass du so etwas wie Reue erwächst. Reue, das ist eben jetzt die Erkenntnis und das Bekenntnis, es war nicht recht. Es tut mir leid. Ja. Wir Theologen unterscheiden 2 Arten von Reue. Das eine ist die Attritio und das andere ist die Contritio. Terrere heißt zerreiben. Ja. Also wenn das Herz zerrieben ist, ja, also dieses Gefühl, es tut mir leid, stellt euch vor, du hast irgendwas gemacht, ja, du sagst also dieses Gefühl kennen wir ja alle, du sagst jemandem, den du lieb hast, im Zorn ein beleidigendes Wort. Ja. Und dann nachher kommt dieses Gefühl, furchtbar, was habe ich da gemacht? Also wo das Herz dann plötzlich ganz zerrieben wird. Es gibt 2 Arten von Reue. Die Attritio ist, wo das Herz nur leicht angerieben ist. Ja? Also da ist nur ein leichter Reiberl am Herzen. Ja? So wirklich tut es einem nicht leid, aber irgendwas stimmt nicht und so weiter und die sieht nicht ganz ein, warum und so weiter. Auch das ist schon Reue. Ja? Am besten wäre aber, wenn du versuchst, das in die vollkommene Reue überzuführen. Das ist die Contritio, die sogenannte Liebesreue. Das ist die Reue, wo du sagst, lieber Herr, es tut mir um deinetwillen leid. Ja? Nicht deshalb, weil ich einen Nachteil habe, nicht deshalb, weil ich mich jetzt so schlecht fühle, tut es mir leid, sondern weil ich dich beleidigt habe. Ja? Deshalb tut es mir leid. Das ist die Liebesreue. Und diese Reue soll man erwecken. Sie ist natürlich meistens mit Gefühlen verbunden. Ja? Aber Gefühle sind nicht das Entscheidende. Gefühle kommen und vergehen. Es ist einfach eine Haltung, die ich Gott hinhalte. Es kann dann durchaus passieren, dass du zur Beichte gehst, dann bist du nervös oder irgendwas und so weiter. Und es ist irgendeine Situation. Und dann hast du bei der Beichte selber nicht die großen Gefühle. Ja? Du bist nur froh, dass du es hinter dir hast. So auf die Art. Ja? Deshalb schau, dass du schon vorher bei der Gewissenserforschung zu dieser Reue jetzt eben kommst. Das wäre etwas ganz, ganz Wichtiges. Die Reue ist eben diese Haltung, es tut mir leid, es tut mir aus Liebe zu Gott leid, es tut mir leid, weil ich anderen wehgetan habe, es tut mir leid, weil ich mir geschadet habe, es tut mir leid, weil ich diesen Bund gebrochen habe, es tut mir leid, weil ich diese Beziehung zu einem liebenden Gott jetzt eben gestört habe. Und dann kommt das Unangenehmste, das Bekenntnis. Ich sage euch gleich, also es gibt keinen Weg herum um die Beichte. Ja, also man kann sie nicht durchschummeln. Wir Priester, einmal hat mich ein ich darf jetzt Firmen spenden in der Erzdiözese Wien und da hat ein Firmling gebracht. Na und als Priester müssen Sie da auch beichten gehen. Habe ich gesagt, na selbstverständlich, gehe alle 14 Tage beichten. Ja. Aha, na und können Sie nicht einfach sich selber beichten? Ja. Habe ich mir gedacht, das ist eine interessante Idee, aber es geht natürlich nicht. Ja, weil sonst kannst du nicht vor den Spiegel stellen und sagen, Pater Karl. Also das geht nicht. Ja. Es gibt auch das schöne Wort, das da lautet, das Wort, das dir weiterhilft, kannst du dir nicht selber sagen. Ja. Schon allein aus psychologischen Gründen ist dieses Offenlegen eben jetzt vor anderen ist etwas ganz Wichtiges. Ja. Der Priester macht keinen Hokuspokus. Also wenn bei dir keine Reue ist oder wenn du vorsätzlich ihn belügst oder so, ja, dann kriegst du keine Vergebung der Sünden. Ja. Also nach der Dogmatik liegen, sagen wir mal, 70% dessen, dass du wirklich die Sünden lose, liegen in dir. Ja. Aber ohne Priester geht's auch nicht. Der Priester ist eingesetzt am Ostermorgen von Christus. Nicht? Er tritt in die Mitte seiner Jünger, der Auferstandene, der Friede sei mit euch. Ja. Wie der hohe Priester am Yom Kippur eben jetzt. Die endgültige Sühne ist vollzogen. Dann heißt sofort, er hauchte sie an, empfangt den Heiligen Geist. Wer mir die Sünden vergibt, dem sind sie vergeben. Wer mir sie behaltet, dem sind sie behalten. Das sagt er seinen Aposteln. Von denen weckt dann eben das priesterliche, hohe priesterliche Amt sich in der Kirche fortsetzt. Ja. Diese Apostel waren auch alle Sünder. Das muss man immer dazu sagen. Wenn man die Evangelien liest, das ist ja so super. Die haben nichts kaschiert. Die waren eifersüchtig, die Zebedäus-Söhne. Ja? Die waren streitsüchtig, die haben nichts verstanden, die waren blöd. Die haben nicht zugehört bei dem Religionsunterricht, den Jesus ihnen gegeben hat. Ja? Die waren immer noch, wo Jesus ums Leiden gesprochen hat, wollten sie nur irgendeine weltliche Herrlichkeit von Jesus Christ Superstar mit ihm teilen und so weiter. Ja, also das war... Das war ein Sauhaufen und am Schluss versagen sie alle. Sie sind alle weg. Ja? Also am Ölberg in der Nacht, wo Jesus dann verraten wird, nicht? Also er wird von einem eigenen Jünger, von Judas verraten. Der Petrus, der den Mund immer offen hat, der erste Papst, nicht? Also dem Jesus bei Caesarea Philippi diese Worte gesagt hat, du bist der Fels, auf den ich meine Kirche habe, wird sich als Gummi erweisen. Nicht? Was Jesus, wie ihn die Magd fragt, kenne ich nicht. Nie gehört, ja, Entschuldigung, ja, und so weiter. Also ein Feigerhaufen, selbst in die Sünde hineingeführt. Der Apostel Paulus schreibt im Römerbrief, alle haben gesündigt, auf Griechisch pantes hemartesan, auf Lateinisch omnes peccaverunt, damit wir so ja gut verstehen. Alle haben gesündigt. Also Gott führt, lässt zu, dass alle in die Sünde hinein und alle beichten gleichsam ihre Sünde, ja. Also die Juden beichten ihre Sünde gleichsam des Gottesstolzes. Die Heiden beichten ihre Sünde des Relativismus. Das letzte Wort, das der Heide Pilatus spricht beim Verhör, ist, was ist Wahrheit? Ja? Die Juden kreuzigen Jesus, weil sie meinen zu wissen, wie Gott ist. Die Heiden kreuzigen Jesus, weil sie das immer offen lassen wollen, diese Frage. Ja? Heidnischer Relativismus. Und die Christen sündigen eigentlich gegen dieses Lamm Gottes am schwierigsten, am schwersten, am schwerwiegendsten. Sie kennen Christus schon, sie haben seine Herrlichkeit und Machttaten gesehen, sie waren bei ihm am Tabor und haben seine Größe gesehen und sie sündigen aus reiner Feigheit, aus nacktem menschlichen Versagen heraus. Alle haben gesündigt, Juden, Heiden und Christen. Wie es zu der Idee gekommen ist, dass nur die Juden schuld sein sollen, ist mir völlig unverständlich. Aber das ist eine ganz schwierige Verirrung in der Kirchengeschichte, in der Theologiegeschichte gewesen, weil es eindeutig in der Schrift steht, alle haben gesündigt. Und am Schluss ist Jesus völlig verlassen, außer eben jetzt die Sündenreine, die Mutter Gottes und der Jünger, den er liebte, die sind unter dem Kreuz. Und in der Distanz dazu die Frauen, die immer die Besseren sind in der Heiligen Schrift. Ihr Frauen, lasst euch keinen Komplex einreden. Ja? Das Christentum ist die Bewegung, die die Würde der Frau gebracht hat, ja? Und die die Frauen lieben. Und die die Frauen auch, wenn ich das dazu sage, in gewisser Weise auch schützen will, davor einen Dienst eben jetzt zu tun, der eben jetzt ein Dienst des Mannes ist und das ist das Priestertum. In gewisser Weise ist das auch ein Schutz. Ja? Weil wir Priester, vielleicht machen wir es falsch, dass da so ein Sog entsteht, das sein zu wollen. Wir Priester sind geweiht, um den Diener Christus, um den Sklaven Christus eben jetzt darzustellen. Um euretwillen sind wir Priester, sagt der heilige Augustinus. Auf jeden Fall, dieses Bekenntnis eben jetzt vor dem Priester, da führt eben kein Weg daran vorbei. Das ist unangenehm. Ich war jahrelang nicht beichten. Das ist furchtbar unangenehm. Man schämt sich. Die Scham ist auch schon ein Teil der Reue. Bei meiner Bekehrung war mir dann sofort klar, ich muss beichten gehen. Es war sofort da. Jetzt muss ich beichten gehen. Wenn ich es ernst meine mit Gott, dann kann ich mich nicht jetzt länger drücken. Das tun eh alle und so weiter. Ich weiß noch, es war mir, jetzt habe ich natürlich einen festen Beichtvater, seit ich im Kloster bin, eben diesen Pater Bernhard, weil es dem vor gar nichts graust, ja. Aber damals eben, wie ich so jahrelang vorher nicht beichten war, da bin ich dann weit weg von meinem Heimatdorf irgendwo, wo ich mal gedacht habe, der kennt mich nicht und da, ich habe mich so geniert, ja, und dann in den Beichtstuhl rein da und so weiter. Also, aber hauptsächlich ist die Sünden los eben, ja. Das ist eben das Entscheidende. Dieses Aussprechen der Sünden ist ganz wichtig, ja. Ich muss mir vorher überlegen, dann spreche ich die Sünden an. Bitte beichtet persönlich. Ich habe, ja. Nicht man hat, ja. Man hat ein bisschen zu viel das und ein bisschen das und nicht man, ich habe. Ja, traut sich das auszusprechen. Bei der Beichte könnt ihr übrigens nie was falsch machen, das muss ich auch sagen. Ja, also wir Priester wissen das, ja, und wir schätzen das und wir sehen oft, wie es den einen schwerfällt. Das, umso mehr Respekt haben wir. Je schwerer die Sünden, desto mehr Respekt hat auch der Priester. Nicht? Also dieses Aussprechen ist aber ganz wichtig, weil dann wirst du ja losgesprochen. Ja, schon indem du es aussprichst, indem du dir überlegen musstest, was ist, indem du das in eine sprachliche Gestalt bringst, ja, trennst du dich davon. Du gibst es weg von dir. Es ist nicht mehr ein Teil von dir. Du wirst danach losgesprochen von deinen Sünden. Das ist etwas ganz Wichtiges. Bei diesem Bekenntnis vor dem Priester geht es auch darum, ich sage diese Sünden Christus. Ja. Also, ich war ja damals, wie ich mit 24 Jahren zum Priester geweiht worden bin, da war ich natürlich schon neugierig. Ne? Also da meine erste Beichte hatte ich dann gleich unmittelbar nach der Priesterweihe. Ja? Es war interessant, wir sind ausgezogen, ich habe dann eine kleine Dankansprache an den Kardinal gehalten, dann waren so an die 200 Ministranten und einer von meinen Oberministranten, ich war Vorminister, der ist dann gleich gekommen, darf ich beichten gehen? Ja? Und bevor ich noch zur Gratulation draußen war, eben habe ich schon eine Beichte gehört gehabt. Ja? Das hat dann einige ältere Damen, die wollten unbedingt die Ersten sein, die beim Pater Karl beichten. Ich sage, na, habe schon Beichte gehört. Ja? Also auf jeden Fall, und da war ich dann natürlich schon am Anfang neugierig, nicht, wie wird das sein, weil ich kannte ja nur meine eigenen Beichten. Nicht, und, und ich war dann sehr beruhigt, dass die anderen auch nur die Sünden haben, die auch ich hatte. Ja. Also es gibt halt so originell, können wir in den Sünden ja nicht sein, weil es nur 10 Gebote gibt. Ja. Bitte, es wäre zu wenig, wenn man einfach so beichtet wie ein preußischer Offizier. Ich habe alle 10 Gebote 5-mal durchgesündigt. Ja. Also das wäre zu wenig, man muss es schon etwas konkretisieren. Man soll bei der Beichte auch immer die eigenen Sünden sagen, ja, und nicht die Sünden eben jetzt der Eltern. Einmal hatte ich eine Frau, die hat mir nur die Sünden ihres Mannes erzählt, ja, und so weiter. Und da musste ich dann, habe ich versucht, das ein bisschen humorvoll zu retten und habe ich dann gesagt, also gnädige Frau, jetzt brauche ich von Ihnen aber auch noch, vielleicht haben Sie doch irgendwo zumindest Gutes unterlassen, weil sonst könnte ich nur Ihren Mann lossprechen und Sie kann ich höchstens heilig sprechen, ja. Also, weil da muss eben was Persönliches eben da sein, ja. Aber sich das eben zu trauen, eben jetzt auch das auszusprechen. Es gibt die schöne Vision des Don Bosco. Don Bosco hat ja seine Schüler also dazu hingeführt, das Bußsakrament zu lieben. Da gab es immer so Beichttage. Don Bosco hat auch so Werbung gemacht für die Beichte, ja. Don Bosco ist so um 1860, 70, 80, glaube 88 ist er gestorben. Und damals wurde die Fotografie gerade erfunden, ja. Der wusste, wie wichtig das ist, Werbung zu machen. Öffentlichkeitsarbeit. Für das Gute, für das Rechte, für den Glauben. Und Don Bosco hat sich fotografieren lassen, inmitten seiner Schüler, wie er da drinnen sitzt und er hört gerade Beichte. Gibt's tolle Bilder. Ja, umgeben von denen, und er hört Beichte dort. Nicht? Man muss wissen, dass die 5 Minuten völlig unbewegt sitzen mussten, damit so ein Foto damals zustande gekommen ist. Ja? Also die haben damals schon, oder die kleine Therese von Lisieux, weil ich bin nämlich für Öffentlichkeitsarbeit zuständig, ja, also Facebook macht wer anderer bei uns, aber ich mache die Homepage. Das ist ganz wichtig, Öffentlichkeitsarbeit zu machen für den lieben Gott, für die Sakramente, für das Richtige. Nicht? Und die kleine Therese hat sich am Sterbebett fotografieren lassen. Ja? Die wusste schon, das wird die beste Propaganda für die Heiligkeit werden. Ja? Lassen wir uns mal fotografieren. Ne? Versteht ihr? Ja? Also das ist schon wichtig. Ich vermute, dass ja von dem Prayer Festival danach, also auf Facebook, also Bilder rausgehen werden und dass ja Homepage und so weiter jetzt eben nach außen bringt. Macht Werbung eben jetzt auch dafür. Und Don Bosco hatte folgende Vision. Er war in der Sakristei drinnen, haben sich im Oratorium haben sich die Schüler eben auf die Beichte vorbereitet und dann hat er plötzlich vor seinem inneren Auge gesehen, wie hinter einigen von den Jugendlichen also so ein kleiner hässlicher Teufel jetzt eben sitzt, der den Mund zuhält. Ja. Also das ist die Sicht dessen, der eben jetzt nicht ehrlich sich zu sagen traut, wo der Teufel uns zurückhält, aus einer falschen Scham jetzt eben das zu sagen, was man eigentlich sagen sollte. Es ist nicht leicht, ja, also manche Sünden auch, die halt, ja, aber bitte traut euch ruhig, ja. Also Jesus bekommt im Himmel keinen Schock. Um Gottes Willen, sowas hast du gemacht, nie gehört. Nein, deshalb ist er für euch am Kreuz gestorben. Er hatte schon alle Sünden aller Menschen vor sich eben am Kreuz, auch deine Sünden. Und deshalb ist das ein Hineingehen eben in diese Barmherzigkeit. Bei diesem Zettel muss ich noch zu praktischer Weise dazu sagen, also er soll eben nicht zu lang sein, wenn ihr euch sowas schreibt. Ja. Und er soll eben, wie gesagt, persönlich sein. Es geht um eine Selbstanklage. Ja? Es geht um den Splitter in deinem um das Brett vor deinem eigenen Kopf und nicht eben jetzt um das Brett vor dem Kopf deiner Lieben. Der Vorsatz ist auch wichtig. Es gibt das Sprichwort, der Weg zur Hölle ist gepflastert mit guten Vorsätzen. Der stimmt nicht ganz. Der Weg zur Hölle ist gepflastert mit unrealistischen Vorsätzen. Also wenn du zur Beichte gehst, musst du in gewisser Weise den Willen haben, ich möchte dann etwas besser machen, ich möchte etwas ändern. Ja? Versuche das abzustellen. Ja? Wenn du stolz bist, wenn du eitel bist und so weiter, oder wenn du, es ist natürlich unrealistisch zu meinen, danach wird alles gut sein. Oder du hast nicht gebetet gehabt, jetzt warst du da beim Prayer Festival, plötzlich so einen Geschmack am Gebet und jetzt nimmst du dir vor, jeden Tag jetzt 3 Stunden Anbetung. Also wenn du so einen Vorsatz fasst, da wirst du sicher frustriert enden. Ja? Weil den kannst du nicht halten. Aber wenn du dir vornimmst, also ich werde dann jetzt ab sofort, ich habe bisher nicht gebetet, ab sofort bete ich täglich 10 Minuten oder ich bete ein Gesetzchen vom Rosenkranz jetzt jeden Tag zu einer bestimmten Zeit oder ich stehe 1/4 Stunde früh auf und dann lese ich in der Bibel, ja? Oder ich gehe so in die Kirche, dass ich mich auch dann einmal in der Woche zum Beispiel, oder ich gehe zu einer Gebetsgruppe, was realistisch ist. Das wird funktionieren. Verstehst du? Wir haben einen großen Widersacher. Der Apostel Paulus sagt, wir haben nicht gegen Mächte aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen die Mächte und Gewalten des überirdischen, des unterirdischen Bereiches letztlich. Ja. Also der Teufel hat kein Interesse daran, dass ihr beichten geht. Im Gegenteil, der wird alles Mögliche psychologisch aufschieben. Ja. Ich kann mich noch erinnern, ich war in Medjugorje, da war eine ganz lustige Geschichte. In Medjugorje alle gut drauf. Jugendfestival, 30.000 Jugendliche und nicht heuer, das war schon zeitlang her. Jugendfestival und so weiter. Und am zweiten, dritten Tag ist mir so schlecht gegangen. Ja? Die sind mir so auf die Nerven gegangen. Ja? Vielleicht ist euch das hier schon gegangen. Ja? Also da, wo du hier einfach so Phasen hast, ja, da klatschen alle, da singen alle und so weiter. Come, O Lord, to the temple. Um Gottes Willen schon wieder. Ja, und so weiter. Also das sind dann eben diese inneren Blockaden, mit denen wir immer rechnen müssen. Denn wir haben einen Feind, der kein Interesse daran hat, dass du ein besserer Freund Gottes wird. Dass in dir die Gnade aktiv wird, die dir durch die Taufe eben schon geschenkt worden ist. Also es wird sehr viele Widerstände geben, wenn du zur Beichte gehen willst, innere Widerstände. Ja? Da wird irgendetwas, irgendwelche Geschütze dagegen werden aufgefahren. Und wenn du dir vornimmst, eben regelmäßig beichten zu gehen. Ich möchte euch empfehlen, dass ihr Vorsätze fasst, also bei diesem Prayer Festival, das Angebot eben jetzt auch anzunehmen, diese Versöhnung mit Gott jetzt eben zu erleben, wieder ganz rein und ganz heilig eben von hier wegzugehen und mit neuer Kraft. Die Beichte ist ja nicht so, dass die, nicht nur so, dass die schmutzige Unterwäsche dann eben jetzt wieder gewaschen ist, ja, sondern es wird auch gleichsam der Dreck in Gold verwandelt. Also das, was Sünde war, das Negative, wird umgewandelt eben jetzt in Gnade. Deshalb singt ja der Priester oder der Diakon in der Osternacht beim Exultet, O glückselige Schuld, ja, welch großen Erlöser hast du gefunden, ja. Also ich möchte da, bringe immer das eine Beispiel, wie ich in der Pfarre war, wie ich Pfarrer war und ich habe leider die Angewohnheit, cholerische Anfälle zu bekommen. Wenn irgendwas nicht passt, ja, dann kann ich wirklich, in letzter Zeit Gott sei Dank selten, ja, braucht es keine Angst haben, aber da bin ich wegen irgendwas ausgezuckt, ja, und ich war ganz frisch in der Pfarre und habe jemand beleidigt, ja, und das geht bei mir dann immer sehr schnell vorüber. Da bin ich auch irgendwie dankbar. Das ist nach 10 Minuten vorbei. Und dann hat es mir schon leid getan. Und dann habe ich, was mache ich jetzt? Also die ist sicher jetzt tödlich beleidigt. Ne? Und dann habe ich halt gebetet. Und dann bin ich zu der hingefahren, habe gesagt, bitte, es tut mir leid. Also ich war einfach gemein. Ich wollte nur böse sein. Ich wollte nur meinen Frust. Bin Choleriker. Und das ist meine beste Mitarbeiterin dann geworden in der Pfarre. Ja? Also wo man das auch wirklich dann gesehen hat, dass das etwas ganz Negatives, nicht, also wenn man dann in die Reue geht, nicht, also dass das umgewandelt werden kann in eine ganz, ganz große Gnade eben jetzt. Das ist wichtig. Wenn ihr beichten geht, also Vorsätze fassen und dann eben jetzt auch realistisch, wir müssen immer wieder beichten gehen. Ja? Wir müssen immer wieder beichten gehen und da bin ich schon am Ende jetzt. Es bleibt in uns immer so etwas zurück wie der Zündstoff der Sünde, der Fomes Peccati, wie das Konzil von Trient sagt. Kennen Sie diese Grillanzünder? Ja? Also das Feuer der Sünde ist gelöscht, ja, aber es bleibt in dir dieses, wenn man grillen tut. Kennen Sie das? Grillen? Barbecue? Das versteht ihr, ja? Und da hat man für die Holzkohle, hat man sowas, nicht? Das ist so Benzin oder Diesel oder irgendwas getränkt, ja? Und dann ein Funken und wupp, schon brennt das Ganze, ja? Also die Sünde ist weg, aber es bleibt in uns eben so ein Zunder für die Sünde zurück und deshalb müssen wir immer wieder beichten gehen. Mutter Teresa ist wöchentlich beichten gegangen. Langsam aber sicher werden wir auf diese Weise jetzt eben heil. Bei der Beichte spürst du den Atem des Heiligen Geistes. Bei der Beichte steht Christus vor dir, okay, ich höre schon auf, steht Christus vor dir wie am Ostermorgen, und er vergibt dir die Sünden und nach dem Ritus der Beichte ist das letzte Wort, das der Priester zu einem sagt, der Friede sei mit dir, so wie Jesus am Ostermorgen. Deine Sünden sind dir vergeben, der Friede sei mit dir. Ich wünsche euch allen eine ganz tiefe Erfahrung dieser Sündenvergebung und dass ihr euer ganzes Leben aus dieser Kraft gestaltet. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt.